Von Regisseur Quentin Tarantino.
Der Vorfall, der sich in der Hochzeitskapelle von Two Pines ereignete und die ganze blutrünstige Geschichte in Gang setzte, ist inzwischen zur Legende geworden.
Sie wurde betrogen. Sie zog aus, um Rache zu nehmen.
Diese Frau verdient ihre Rache. Und wir verdienen den Tod.
Aber das ist erst die Hälfte des Films.
Ich habe verdammt viele Menschen umgebracht. Und wenn ich an meinem Ziel angekommen bin, heißt es Kill Bill.
Bevor dieser blutige Rachefeldzug seinen Höhepunkt erreicht, möchte ich dir ein paar Fragen stellen.
Wie wurde die Braut zu einer tödlichen Waffe?
Er akzeptiert dich als seine Schülerin.
Egal was Haimai sagt, du gehorchst.
Wer ist Bill?
Bill hat ihn in ins Gesicht geschossen.
Und es hat Konsequenzen, wenn man das Herz eines mordenden Mistkerls bricht.
Ziemlich cool, hä?
Wer steht als nächstes auf ihrer Liste?
Sie wird herkommen und dann wird sie dich töten.
Sie hat 88 Bodyguards niedergemetzelt, bevor Oren dran war?
Nein, das waren nicht wirklich 88. Die nennen sich bloß die Crazy 88.
Und warum?
Keine Ahnung. Die dachten wohl, es klingt cool.
Gibt es irgendetwas, das die Braut stoppen könnte?
Stillgestanden, Mami!
Alles wirkt auf einmal so logisch.
Hallo und herzlich willkommen zu einer Bonusfolge des Bahnhofskinos. Unser Rachefeldzug nimmt eine Fortsetzung. Wir sprechen über Kill Bill Volume 2. Und das tue ich nicht alleine, natürlich wie eigentlich fast jede Woche seit 12,5 Jahren tue ich das mit Daniel. Hallo Daniel.
Hallo, was soll
ich
was?
Ich glaub dir das. Klang adäquat bedrohlich.
Ich habe nur guten Tag gesagt. Hallo.
Ja. Ich bin so neugierig darauf, zu welchem Punkt wir kommen, weil ich glaube, wir haben letzte Mal bei unserem letzten Filmgespräch, in unserer letzten Bonusfolge zu Kill Bill Volume 1 mehr oder weniger deutlich kommuniziert, dass ja der zweite Teil der bessere sei.
Korrekt, ja, so erinnere ich mich auch.
Und mal gucken, ob wir auf diesen Worten Worte folgen lassen können.
Taten folgen.
Sagt man so, ja.
Ja, also ich möchte eigentlich von meiner Meinung gar nicht so stark abrücken.
Okay.
Ich habe Gedanken, aber grundsätzlich fiel mir halt auch jetzt beim wiederholten Sehen ein. Und ja, auch diese Version habe ich jetzt erst aus ihrem eingeschweißten Gefängnis befreit. Ich habe wirklich keine Ahnung, wann ich mir die gekauft habe und warum ich sie nie ausgepackt habe. Mhm. Ist aber egal. Jedenfalls, jetzt habe ich sie ausgepackt und auch gesehen. Und ich dachte halt auch beim Sehen, ja, das gefällt mir alles viel, 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 viel besser. Als der erste Film. Es hat sich nicht viel geändert, auch wenn ich Gedanken habe.
Okay. Also mich beschlich so ein bisschen das Gefühl, dass er sei eher so ein bisschen analog zu dem, was Jackie Brown ausgelöst hat vor mittlerweile wie vielen Jahren? 27 Jahren? Dass irgendwie der quasi erstmal so ein bisschen abgetan wurde als, ja doch, jetzt ist der zweite Teil auch noch da und ja, interessant, aber der erste war doch irgendwie der spektakulärere. Und jetzt sich so im Laufe der mittlerweile gut 2 Jahrzehnte seit Erscheinen der Eindruck festgesetzt hat, ja eigentlich ist der zweite Teil das heimliche Meisterwerk dieses Double Features.
Ja.
Wobei sich mir eben dann immer noch die Frage stellt, ist es eigentlich ein zweiter Teil oder nicht eigentlich, ja, weil ja eigentlich ein zweiter Teil wider Willen und eigentlich doch eher Teil eines Gesamtkunstwerks.
Das ist tatsächlich eine ganz hervorragende Frage.
Ich habe die bloß scheiße formuliert. Das ist, glaube ich, eine gute Frage, scheiße formuliert. Entschuldigung, ich muss doch reinfinden.
Würde ich jetzt aber ehrlicherweise so auch gar nicht sagen wollen. Mhm. Aber genau diese Gedanken sind mir auch durch den Kopf gegangen, weil das letzte Mal, dass ich das gesehen habe, war halt wirklich an einem Abend und schwuppdiwupp hintereinander weg. Mhm. Und jetzt eben mit einem Monat Unterschied, verhältnismäßig vergleichbar mit der Film- oder Kinoerfahrung damals, habe ich mir eben auch so diese Frage gestellt, wie war das eigentlich, wie ist das eigentlich, wenn man die beiden hintereinander guckt und halt einfach so mit Action ohne Sinn und Verstand irgendwie bombardiert wird für 2 Stunden, um dann sich 2 Stunden zurückzulehnen und zu sagen, so jetzt schieb mal die Story nach und die großen Emotionen und die sozusagen Beweggründe für alle Figuren und Nachvollziehbarkeiten, die vorher überhaupt nicht da waren. ich hab ja so den Eindruck, und auch den Eindruck hatte ich damals im Kino schon, das wäre, sagen wir mal, als Vermischung doch ein bisschen plausibler gewesen, alles in allem.
Ja. Ne,
also die Erzählstruktur von Kill Bill 2 ist ja nicht so verquer, wie es der, wie es im ersten Film der Fall ist.
Nein.
Du hast halt zwar einmal diese Pai-Mei-Rückblende quasi als Kapitel, aber das funktioniert in sich, das ist geschlossen, das funktioniert. Und es ist halt notwendig, um halt die lebendig begraben Nummer halt aufzulösen. Also von daher gibt es da gar keinen, also von meiner Seite zumindest keine, ich mokiere mich nicht darüber. Ansonsten ist das halt relativ straightforward und auch in der richtigen Reihenfolge alles. Die Sachen halt rauszurupfen, um sie dann irgendwo anders reinzustecken, ist schwierig, würde ich denken. Aber ich habe eben auch so den Verdacht gehabt, dass der Hintergrund, warum diese Geschichte überhaupt erzählt werden sollte und musste vielleicht auch, wirklich im zweiten Teil steckt, nicht im ersten.
Ja.
Der erste ist reines Spektakel, Coolness auf Teufel komm raus. Und vielleicht auch so ein bisschen, sagen wir mal, so Wunscherfüllung. Ne? Ja, so, ich wollte immer mal so eine Szene drehen. Jetzt schreibe ich mal sowas und guck, wie es passt und so. Und dreht ja auch jemandem Strick draus, aber es hat halt so wenig Substanz. Und sagen wir mal, Kill Bill hat vor allem Substanz.
Ja, doch, klar.
Er hat auch stylische Momente, aber sie sind halt nicht so sehr, also sie springen einem nicht so mit dem Arsch ins Gesicht.
Ja, das ist richtig. Also ich meine, der erste Teil, der erste Film ist ein Film der Zitate, Pastiche-Kino, Referenzkino, ein Derivat verschiedener Genre-Einflüsse, Filme großer Leidenschaften, die QT so pflegt, für den Spaghetti-Western, für das Kung-Fu-Kino, für den japanischen Samurai-Film, die Filme der Shaw Brothers und so weiter und so fort. Wohingegen eben der zweite Teil, ich meine, auch da sind Einflüsse natürlich deutlich vernehmbar.
Ja, naja, fängt erstmal gleich an mit einer Stagecoach-Einstellung. Also.
Ja, natürlich, klar. Und ich meine schon die Typo, die da den Titel ankündigt,
mit
diesem irgendwie 40er Jahre
Look
und
genau.
Da steckt eine Menge drin, aber wie du schon richtig sagst, ich glaube, Schöder kann man sich umschreiben, springt einem eben nicht mit dem Arsch zuerst ins Gesicht. Das ist eine Eigenleistung, eine künstlerische Eigenleistung, wollte ich, glaube ich, sagen. Mehr als der erste Teil. Ich finde es auch nicht ganz so penetrant. Will nicht heißen, dass der erste Teil mir keinen Spaß gemacht hat, aber ich glaube, den zweiten Teil finde ich ergiebiger. Ich tue mich bloß gerade schwer, für mich feststellen zu können, dass ich ihn wirklich besser oder unterhaltsamer fände, denn ich habe an beiden Spaß. Ich fühle mich nach dem zweiten so ein bisschen runder, also befriedigter. Ich gehe da raus, denke mir so, ja, das war jetzt irgendwie auch so ein Erlebnis, nachdem ich sagen kann, da hat der Abend einen schönen Abschluss gefunden.
Ja, ich glaube, das ist tatsächlich gut beobachtet. Ich habe, vielleicht ist er erwachsener in irgendeiner Form. Also ich erinnere mich auch durchaus daran, als das Ding 2004 im Kino lief, dass eben etliche Leute in meinem Umfeld den als erschreckend langweilig oder langatmig vielleicht lieber wahrgenommen haben. Und also auch gerade nach diesem Spektakel des ersten Films, der einen ja wirklich überhaupt nicht zur Ruhe kommen lässt oder Luft holen lässt, jetzt dann eben da zu sitzen und eben Michael Parks irgendwie 5 Minuten dabei zuzugucken, wie er an seiner Zigarette zieht, war eben offenkundig, sag mal, für das Publikum, und das darf man ja nicht ganz vergessen, 2004 war ja, es sind natürlich wahnsinnig viele Leute in den Film reingegangen, die eben, sagen wir mal, so 95 Tarantino entdeckt haben durch Pulp Fiction und dann eben sich alles andere angeguckt haben, was so drumherum halt irgendwie schwirrte. Sagen wir mal, 2004 war es dann eben auch schon wieder ein etwas neueres Publikum, und die kannten dann eben vor allem eben die Appenarme und Köppe und anderen Extremitäten, die halt der erste Film geliefert hat. Und das tut er hier halt nicht, ganz im Gegenteil. Er ist halt sehr, sehr zurückgenommen. Und alleine die ganze Michael Madsen-Szene ist halt, die ist ja schon fast deprimierend. Und eben, oder melancholisch vielleicht lieber.
Ja.
Auch der große Showdown mit Bill am Ende, dafür braucht man, glaube ich, auch, sagen wir mal, eher den Sinn fürs Feine, der eben, sagen wir mal, nicht gebraucht wird, wenn eben die Crazy 88s halt abgeschlachtet werden. So halt, ne? Und ich habe auch damals eben so das Gefühl gehabt, also gerade meine Kommilitonen an der Uni, die haben das alles sehr gefeiert, die fanden das alles ganz toll.
Den ersten Teil meinst du?
Ne, den zweiten.
Den zweiten, okay.
Den zweiten fanden die alle ganz toll, weil da gab es ein bisschen was zum drüber nachdenken. Während das erste eben genau so ein Spot the Reference-Ding ist gewesen. Aber es gab eben, sagen wir mal, ja auch in anderen Kreisen, in denen ich mich bewegt habe, eben genau das Gegenteil, nämlich dass eben beim ersten, da gab es halt richtig auf die Fresse, ne?
Ja.
Und hier halt nicht.
Ich habe mich nicht so tief in Quentin Tarantinos irgendwelche Sekundärliteratur oder Interviews mit ihm reingelesen, als dass ich sagen könnte, was denn eigentlich heute seine Haltung ist zu dieser Zweiteilung des Films. Ich meine, es gibt eben mittlerweile die Whole Bloody Affair, die er sporadisch in seinem Kino zeigt, die man auch wirklich nur dort sehen kann, in der von ihm intendierten Fassung. Natürlich kriegt man auch irgendwelche Bootlegs mit Schnittfassungen, die dem wahrscheinlich nahe kommen auf irgendwelchen DVD-Börsen oder im Internet. Aber na, sagen wir, hochoffiziell muss man dafür dann eben schon nach L.A. fahren.
Ja.
Jetzt weiß ich gar nicht, ob er dennoch damit eigentlich im Reinen ist, dass hier im Home-Video-Bereich und im Streaming-Bereich diese Fassung, diese beiden Filme so existieren, wie sie eben existieren. Denn ich finde, sie funktionieren hervorragend als zwei Filme. Es gibt auch durchaus Sachen, einfach, die einfach, muss ich sagen, gerade heraus besser funktionieren, weil sie eben diese Zweiteilung haben. Also nicht zuletzt die Tatsache, dass man eben mal auf Toilette gehen kann zwischendurch. Das ist eben auch schwierig bei einem über vierstündigen Film, dann einfach der so packend ist, wie dieser auch mal den Raum zu verlassen. Aber zum Beispiel eben auch die Doppelbesetzung, die finde ich weniger störend. Sie geben mir mehr wie so Manierismus vor, auffälliger, wenn sie denn eben in einem Film zu finden wären. Wenn man dann eben sieht, oh, Michael Park spielt zwei Rollen und Gordon Liu spielt zwei Rollen. Oder eben nicht kleine Rollen, sondern bedeutsame Rollen tatsächlich.
Korrekt, ja.
Und das passt eben tatsächlich besser so zu der Methodik, wie früher im Studiozeitalter Filme produziert wurden. Oder eben auch bei den Shaw Brothers Filme produziert wurden, nämlich am Fließband und immer mit den gleichen Leuten in verschiedenen Rollen.
Ja, oder halt auch Blaxploitation oder sonst irgendwas.
Klar.
Ja, klar.
Immer so mehr oder weniger der gleiche Film, aber eben die gleichen Menschen in verschiedenen Rollen. Und das stört den ja gar nicht mehr so. Das wirkt irgendwie so aus wie aus der gleichen, ich würde sagen, billig Filmschmiede gefallen, was natürlich Quatsch ist, weil der Film ist hochwertig produziert. Aber er hat natürlich eine große Liebe für das B-Kino vergangener Tage, für das Genre-Kino, für das Grindhouse-Kino. Das passt wunderbar hier rein. Und ja, ein bisschen Erholung tut gut. Ich finde ehrlich gesagt, so wie das, was wir jetzt gemacht haben, das mit ein paar Wochen Versatz zu gucken, Teil 1 und Teil 2, hervorragend. Mir war die Zeit zwischen Teil 1 und Teil 2 zu lang. Ich war aber auch ehrlich gesagt 2004 notorisch genervt mittlerweile von To-Be-Continued-Filmen. Wir hatten gerade die Herr-der-Ringe-Reihe hinter uns gebracht. Es kam jährlich ein Harry Potter raus. Für Matrix 2 und 3 hat man sich entschlossen, die parallel zu drehen und auch mit ein paar Monaten Abstand auch, ich glaube, 2003, 2004 zu veröffentlichen. Das war ungefähr der gleiche Zeitraum. Und ich war tatsächlich zu dem Zeitpunkt so ein bisschen, ich glaube, ich war hart genervt tatsächlich davon, weil ich dachte, okay, das ist jetzt das neue Hollywood-Ding? Wir hauen irgendwie nur so Tentpole-Filme, die, weil man irgendwie noch eine Flotte mag, extra machen will, jetzt immer alle in zwei oder drei oder fünf Teilen raus, über mehrere Jahre verteilt. Oh, gern. Und jetzt so perfekt, glaube ich. So ein bisschen Abstand, aber nicht zu viel.
Richtig. Ja. Das kann ich aber durchaus nachvollziehen. Ich meine, ich hatte ja letztens erzählt, dass ich eben von dem ersten auch damals im Kino nicht so angetan war wie viele andere und musste mich halt fast so ein bisschen zwingen, in den zweiten zu gehen. Also es war eher so ein bisschen Pflichtprogramm. Ja, okay, komm. Musst jetzt machen, musst da jetzt reingehen. Und dann war ich halt auch im Kino halt schon sehr, sehr angetan. Ich mochte die Musik mehr. Ich fand sie viel präziser eingesetzt, also auch gerade diese ganzen Morricone-Referenzen, über die hatten wir ja letztens schon gesprochen. Ich finde, hier funktionieren sie richtig.
Ja, viel Morricone hier drin.
So passend einfach. Also die Szenen geben so viel her. Ich hatte eben einfach das Gefühl, ich kann mich mit der Braut halt viel mehr identifizieren. Ich bin auch mehr interessiert an ihrem Schicksal und an ihrem Werdegang und all dem. Ich finde auch tatsächlich, dass Uma Thurman eine viel bessere Rolle halt hat oder einfach auch mehr investiert in die Figur. Und wenn sie dann eben offenkundig 10 Jahre in der Vergangenheit eben bei Pei Mei da in der Schule ist quasi, wirkt sie halt einfach auch wirklich 10 Jahre jünger und ein bisschen bisschen linkischer und all das. Und sie kann hier viel, viel mehr zeigen, was sie kann und kommt mir damit auch einfach näher.
Apropos Ausbildung bei Pai Mei, ich bin immer wieder davon überrascht zu erfahren, nicht gegen Ende des Films, es kommt ungefähr zur Mitte des Films, dass eben Daryl Hannah als L Driver offensichtlich ihre Ausbildung gemacht hat von The Bride.
Ja.
Obwohl ja Daryl Hannah um einiges älter ist als Uma Thurman, aber vielleicht ist sie einfach eine Späteinsteigerin ins Killergeschäft.
Wer weiß.
Ja, tatsächlich, ich pflichte dir bei. Also Uma Thurman ist hier sowas von großartig. Ich kann auch, also ich glaube, man hatte ihr und Quentin Tarantino auch sowas wie eine kleine Liebelei oder Romanze angedichtet zu der Zeit. Oder vielleicht war das auch einfach nur von der Klatschpresse herbeigeredet. Ich weiß es nicht mehr. Ich könnte es mir vorstellen.
Naja, Tarantino hat sie ja ständig als seine Muse bezeichnet.
Ja, ich glaube,
das lässt natürlich tief.
Es wäre für mich aber auch komplett nachvollziehbar, weil ich muss sagen, selbst ich habe mich hier in dem Film ein bisschen Uma Thurman verliebt. Sie ist wirklich großartig hier und sie kann schauspielerisch einfach mal wirklich zeigen, was sie kann. Sie ist unglaublich charismatisch und athletisch und witzig und schlagfertig auch im ersten Teil. Aber hier gibt es eben wirklich 2, 3, 5 Momente, in denen sie mich fast zu Tränen gerührt hat.
Ja.
Sie, auch in ihrer Verletzlichkeit, die also ich muss sagen, mit ganz, ganz wenigen Einschränkungen würde ich auch sagen, das Drehbuch, also so Quentin Tarantinos Qualitäten als Drehbuchautor sieht man fast ausschließlich im zweiten Teil. Der hat auch ein paar coole Dialogmomente, aber der zweite ist eben voll davon.
Ja, absolut. Absolut. Also ich meine, Liebelei hin oder her, ich meine, als Kill Bill in die Kinos kam, war sie schon seit 6 Jahren mit Ethan Hawke verheiratet.
Das stimmt, ja.
Und ihre Tochter so wie 2 Jahre vorher, aber ich glaube stimmt, aber, dass sie auch schon wieder geschieden waren, als dann Kill Bill rauskam. Also man weiß es nicht so genau.
Ne? Tarantino hängt sich gerne an die Leute, die er so als seine künstlerische Inspiration begreift. Ich habe auch mal von Samuel L. Jackson gelesen, dass er auch sehr, sehr viel an seinem Rockzipfel hing und irgendwie die Frau von Samuel Jackson sich beklagt, so von wegen der Typ, also Quentin Tarantino, verschwindet gar nicht mehr aus unserem Haus.
Ich möchte dir auf jeden Fall zustimmen, was die Qualität des Drehbuchs angeht. Mhm. Das ist nämlich, also Kill Bill 2 ist nämlich wirklich hervorragend geschrieben und wird eben von wirklich, wirklich großartigen Schauspielern. Und wie hat nochmal, die im ersten sind auch alle toll, ne? Aber eben der melancholische Michael Madsen hat eben so tolle Momente.
Ja.
Und ich erinnere mich noch, dass ich halt damals im Kino war und dachte bei mir, ich wünschte, Tarantino hätte ihn nochmal so cool rüberkommen lassen können wie in Reservoir Dogs.
Hm.
Aber jetzt heutzutage sage ich, nein, das ist viel, viel intensiver, ihn so abgefuckt zu sehen und im Prinzip als direktes Gegenstück zu seinem Bruder Bill.
Ja.
Ist schon alles ziemlich klasse und hat echte Momente in diesem Film, ganz, ganz großartig. Kann echt scheinen da. Und auch Daryl Hannah funktioniert hier viel, viel besser als die paar Szenen, die sie im ersten hat. Und so. Das ist schon alles ganz richtig. Was, sagen wir mal, die Zitierfähigkeit auch der Dialoge angeht, da bin ich ein bisschen vorsichtig. Ich finde sie teilweise sehr bemüht. Oder sagen wir mal, also die Coolness, die er in die Bilder vom ersten Film bringen will, will er hier ins Drehbuch packen. Und ich glaube, an einigen Stellen kam es mir zumindest diesmal so vor, als wäre es halt im Prinzip ein Filmstudent, der versucht zu schreiben wie Tarantino.
Ja.
Und das empfand ich als ab und an etwas unpassend. Dann hatte ich aber so das Gefühl, und dann ich habe dann mal so ein bisschen drauf geachtet, also was gerade Dialog auf der Dialogseite passiert, wenn sich eben David Carradine und Uma Thurman halt miteinander unterhalten und warum die sich eigentlich so unterhalten, warum die Braut halt mit anderen Leuten ganz anders redet, aber dann, wenn sie sich mit Bill unterhält, dann auf einmal so eine Sache sagt wie Pray Tell und sowas.
Ja.
Ne, das halt im Prinzip deren Beziehungen, Flirtation, keine Ahnung, wie man es nennen möchte, halt auch auf der Ebene funktioniert, dass sie halt im Prinzip so nacheifert in diesem sehr hochtrabenden Formulierungen und all das.
Mhm.
Ich habe ein ganz, ganz großes Problem mit seiner Superman-Geschichte.
Ich habe mir das auch rot angestrichen hier in meinen Notizen.
Das ist halt so, ich habe diesmal, meine Teile des Textes sind ja auch auf der CD damals gewesen.
Ja.
Aber sagen wir mal, der Teil, der dann eben wirklich sich um Superman Clark Kent und sowas dreht, also da habe ich halt echt gedacht, Tarantino hat aber auch ganz schön viel mit Kevin Smith rumgehangen.
Ich dachte auch gerade, das sind ja eher dann doch Randall und Dante in Clerks, die sich über den Todesstern unterhalten.
Aber ich meine, ja, die beiden haben ja auch zusammen rumgehangen, also Rodriguez, Tarantino und Smith.
Mit Sicherheit,
ja. Es gibt es auf der, was war das Dogma? Ich glaube, auf der Dogma-DVD gibt es auch so ein Feature, Featurette, wo die drei halt einen Rohschnitt vom Film sich angucken und dann darüber diskutieren und so. Also die hingen tatsächlich zusammen, vermutlich aus dieser Myra Max-Geschichte raus. Und es ist ja nicht so, als hätte Bill nicht in gewisser Weise recht, was eben, sagen wir mal, diese Einschätzung der Geheimidentitäten und der Aufteilung angeht. Aber der Punkt, auf den er kommt, ist natürlich völliger Bullshit. Also nein, klar, Kent ist nicht die Kritik von Superman an der Welt, aber es ist schon klar, warum ein Typ wie Bill das halt so deuten würde, von daher, aber ich dachte auch so, also ich hörte mir das an, dachte so bei mir, Alter, komm zum Punkt.
Ja, es sticked out wie ein Sora Thumb, wie man im Englischsprachigen sagen würde. Ist mir tatsächlich jetzt auch aufgefallen, ich stolpere immer wieder darüber, ich vergesse, dass es in diesem Film ist, es wirkt tatsächlich wie, genau wie du es beschreibst, da versucht jemand ein Quentin Tarantino Drehbuch zu emulieren und kann es nicht so richtig. Mhm. Es kommt auch eben unglücklicherweise relativ spät im Film, sodass es dann eben auch so ein großes dramaturgisches Gewicht hat, was es nicht hätte, wenn es wahrscheinlich in den ersten 30 Minuten auftauchen würde. Vermutlich. Und die sich dann, weiß ich, so zwischen Tür und Angel darüber unterhalten. Aber jetzt weiß man eben, okay, jetzt habe ich mich durch 3,5 Stunden gesessen, jetzt kommt der große Showdown und dann fängt eben Bill an, über Superman zu monologisieren. Mhm. Und die ganze auch Attitüde, die er dabei an den Tag legt, dieses Mansplainerische, ist halt die Braut außer Gefecht gesetzt durch diesen Betäubungs-Wahrheitsserum Gift, das sie irgendwie Bilder ihr da in den Oberschenkel geschossen hat. Es ist schwierig.
Aber wenn man, aber das Schöne ist ja, wenn man lange genug drüber nachdenkt, dann funktioniert es ja auch wieder. Weil die Belanglosigkeit dieses Superman-Monologs und der Punkt, auf den er da kommen will, also aus Bildsicht ergibt das total Sinn, aber es ist halt nun mal belanglos. Ja. Es ist auch komplett aus dem Hut gezaubert und Beatrix sitzt da und hat nur wirklich kein Interesse daran, dem Scheiß zu hören.
Ja, genau. Sie kommentiert das ja, ne? Also, how long does this shit take to get into effect, fragt sie über die Spritze so. Von wegen, hör endlich auf zu reden.
Ja, bitte. Aber wenn man das halt kombiniert mit der Szene, wo sie beiden am Lagerfeuer sitzen, bevor die Braut eben zu Pai Mei geschickt wird, da kommt der ja auch nicht zum Punkt und erzählt halt diese ewig lange Geschichte über Pai Mei, der offenkundig 1000 Jahre alt ist und unterbricht sich selber, um halt ein paar Töne auf seiner Flöte dazu dudeln und sie hängt an seinen Lippen.
Ja, ich weiß.
Mit riesen Augen und findet den ja so fantastisch und offenkundig verknallt bis dort hinaus und diese beiden Szenen miteinander quasi konterkariert, sind natürlich dann wieder ganz interessant, weil eben am Ende ist Uma Thurmans Figur komplett jenseits des Charmes des Einflusses von Bill.
Ja.
Ja, 10 Jahre vorher hätte sie ihm vielleicht noch gesagt, ach Mensch, erzähl mir noch mehr von Clark Kent und hast vielleicht noch eine Theorie über Bruce Wayne. So, ne? Aber der Snake-Charmer-Aspekt hat eben bei ihr aufgehört zu wirken zu dem Zeitpunkt.
Ja. Ach, die Beziehung zwischen den beiden finde ich mit jedem Mal, dass ich den Film wiedersehe, tatsächlich spannender. Ich habe sie tatsächlich einfach als Liebesgeschichte akzeptiert, ohne sie wirklich nachvollziehbar zu finden. Der Altersunterschied, der Interessenunterschied, das wirkt eben auch alles sehr, sehr einseitig, sehr manipulativ von Bildseite. Aber ich habe da niemals viel Gedanken rein investiert. Und mittlerweile auch gerade so innerhalb des zeitgenössischen Diskurses über toxische Männlichkeit und Grooming und solche Sachen, denke ich eben schon darüber nach. Ich glaube, ich ahne, was da passiert ist. Und ich bin mir gar nicht sicher, ob das Quentin Tarantino mit seinem Drehbuch, und was an dem er auch zusammengearbeitet hat mit Uma Thurman, so beabsichtigt hat, dass es eben auch schon so ein Kommentar darauf sei, also dass es impliziert werden soll, dass er sie quasi wahrscheinlich in einem sehr, sehr jungen Alter quasi gefügig gemacht hat.
Ja.
Indem er sie eben manipuliert hat seit Teenager-Tagen, um quasi in so eine Liebesbeziehung hinein, oder ob das eine aufrichtige Liebe sein soll. Ich denke mal eher Letzteres, weil sonst würde der Film nicht so gut funktionieren, weil ich glaube eben, das Ende soll eine Tragik haben und es soll eben auch, also wir sehen eben in der letzten Szene des Films, wie sie sich die Augen ausholt auf dem Kloboden. Und das tut sie ja nicht, weil sie so unglaublich happy darüber ist, dass das irgendwie alles so ausgegangen ist, sondern weil sie wahrscheinlich die Liebe ihres Lebens wenige Stunden oder Tage zuvor getötet hat.
Es ist aber ambivalent. Ne?
Es ist ambivalent.
Weil sie ja auch zwischendurch lacht. Also sie weint und lacht und sagt dann Danke. Ne? Also von daher, wem auch immer, dem lieben Gott oder so. Aber oder Bill, dass er eben Tochter großgezogen hat oder sonst irgendwas. Das ist tatsächlich aber auch ein Aspekt, der mir diesmal zum ersten Mal so richtig aufgefallen ist, weil ich fand immer diesen Löwenspruch am Ende ein bisschen dick aufgetragen. Fand den nicht sehr schön, aber ich habe das akzeptiert als dass das halt alles das ist alles richtig und gut, aber das diesmal habe ich zum ersten Mal drüber nachgedacht, dass ja, Bill und Beatrix haben in ihrer Geschichte keinen anderen Ausgang.
Ja.
Das geht halt zwischen den beiden nicht anders. Und der Film gibt sich viel Mühe, nicht nur über die gesamte Laufzeit inklusive des ersten Teils, das halt im Prinzip klarzumachen, dass es kein anderes Ende geben kann. Aber auch eben in der letzten halben Stunde, die ja fast ausschließlich ist, Bill redet mit der Braut. Und wir sehen, es kann nicht funktionieren. Die können nicht der Tochter zuliebe irgendwie so tun, als wäre alles in Ordnung.
Ja, wird schwer.
Gleichzeitig dachte ich aber eben jetzt zum ersten Mal, das arme Mädchen, ne? Ist 5 Jahre lang aufgewachsen ohne Mutter, jetzt ist auf einmal die Mutter wieder da und der Vater ist jetzt weg und bleibt weg. Ist jetzt auch nicht die allerbeste. Ich meine, gehen wir davon aus, dass Bill offenkundig halt, also auf seine komische, verschrobene Art und Weise vermutlich nicht mal ein schlechter Vater war.
Ja, ja.
Also auf sehr verschrobene Art und Weise, weil sie eben, ja, ne, weil er sie eben vielleicht auch schon auf eine Karriere vorbereitet hat, wie er es eben mit Beatrix gemacht hat. Mhm. Aber gleichzeitig eben, was ich, keine Ahnung, macht da Sandwiches und gibt ihr irgendwelche Lebensweisheiten und was nicht alles. Und ich meine, ja, er lässt sie Shogun Assassin gucken, was vielleicht auch im Alter von 5 Jahren nicht das allerbeste ist. Offenkundig hat sie den Film auch nicht zum ersten Mal gesehen.
Und so, das ist aber gar nicht so lang. Also die Board sagt, der ist eigentlich zu lang für ein Abendprogramm, aber das ist, glaube ich, nur 1,5 Stunden, das geht.
Genau, jedenfalls.
Bisschen blutig, ja.
Ich glaube, für seine Verhältnisse hat er sich da halt schon Mühe gegeben und wird eben nun mal der Hauptansprechpartner für das Kind sein. Und jetzt ist er eben weg. Ja, und wir wissen natürlich nicht genau, wie er eben vielleicht das Kind auch darauf vorbereitet hat, dass er dann irgendwann mal weg ist oder so. Mhm. Keine Ahnung, aber sagen wir mal so, ich habe das Gefühl, sowohl Bill als auch Beatrix werden die Stars in ihrer Psychotherapie irgendwann.
Absolut, tatsächlich. Also ich glaube, der Grund, warum ich diese ganzen Szenen nicht so hinterfrage, ich habe auch die Tendenz in mir dazu verspürt, dann irgendwie zu fragen, wie geht's eigentlich dem Kid mit dem Ganzen? Dann erinnere ich mich aber selber daran, dass der Film offenbar auf einer Realitätsebene funktioniert, die nicht unserer Welt, in der wir beide leben, entspricht, sondern quasi dort auch Dinge passieren, die mit nichts wirklich Weltlichem zu erklären sind. Übernatürliche Dinge im weitesten Sinne. Dinge, die einfach so unseren Gesetzen der Physik nicht standhalten. Um es mal so zu formulieren. Und dann denke ich mir, ja, auch die Figuren handeln ja teilweise so. Eben wie Figuren, also wie, es sind schon echte Menschen, zumindest zum Teil. Sie tun aber Dinge, die übermenschlich sind. Und warum soll dasselbe nicht auch auf der psychologischen Ebene gelten? Also das Kind quasi in dem Moment, in dem ihr Vater stirbt, vielleicht auch unbewusst irgendwie da sich da einen Schalter umlegen, der ihr sagt, ja, das ist auch gut so, was passiert. Mama ist zurück, du brauchst Papa nicht mehr. Ach, keine Ahnung. Ich weiß nicht, wie ich es formulieren soll. Aber sagen wir mal so, innerhalb des Films, den ich zuvor bezeugt habe, 4 Stunden lang, dachte ich mir, ja, das ist okay so. Ich glaube, wäre das hier ein Kitchen-Sink-Drama von Ken Loach oder Mike Lee und was weiß ich, und ich wäre wirklich in die Figuren investiert und über die Schwierigkeiten, Nöte des Lebens, mit denen sie tagtäglich konfrontiert werden und kein Geld in der Kasse und der Mieter droht, sie rauszuschmeißen und Mama verliert ihren Job und ach, alles ist so furchtbar schlimm und wir können das Essen nicht mehr bezahlen, dann würde ich mir denken, was ist das? Das ist ja alles ganz furchtbar. Aber hier im Kontext dieser Achterbahnfahrt aus Einflüssen, Gefühlslagen, Genre-Einflüssen und so weiter und so fort, denke ich mir, das Kind kommt schon klar.
Ja. Okay, das beruhigt mich jetzt auch ein bisschen.
Ist nicht so ganz rational herbei argumentiert, aber das tut der Film ja eben auch nicht. Der macht mir auch nicht rational nachvollziehbar, wie sich die Braut aus dem lebendig Begrabensein befreit, außer mit ihren Knöcheln.
Ja.
Wie genau das funktioniert, keine Ahnung. Wir müssen kurz die Inhaltsangabe vorlesen.
Ernsthaft?
Ich lege auch nur Wert drauf, weil Moonshell sie geschrieben hat.
Das wollen wohl niemandem vorenthalten. Ja.
Der Rachefeldzug der Braut geht nach dem gewaltsamen Ableben von Oren Ishii, das Lucy Liu und Vernita Green, Vicar A. Fox ohne Pause weiter. Als nächstes auf der Liste stehen neben der einäugigen Elle Driver, Daryl Hannah, auch der männliche Killer Bud, bevor sich die Braut, Uma Thurman, ihrem eigentlich ehemaligen Chef Bill, David Carradine oder David Carradine, wie auch immer, widmen will. Doch Bill weiß doch um ein Geheimnis, von dem die Braut nichts ahnt, weil es geschah, als sie selbst bereits im Koma lag und er will diese Trumpfkarte ausspielen. Ich sehe gerade, Moonshade hat diese Inhaltsangabe geschrieben vor der Veröffentlichung des Films, was interessant ist. Da beruft er sich entweder auf irgendwelche Press-Releases oder den Trailer, ich weiß es nicht. Aber na gut, was vielleicht erklären mag, die Tatsache, dass er auf bestimmte Handlungsstränge gar nicht eingeht. Ich glaube, wir haben bereits viele Menschen im Personal vor der Kamera genannt. Uma Thurman, David Carradine, natürlich Michael Madsen, Daryl Hannah, Gordon Liu, Lucy Liu. Taucht eigentlich nur im Abspann auf. Michael Parks spielt hier eine neue Rolle als Esteban Vigayo. Und Sam Jackson hat ein Cameo, Bo Svensson hat ein Cameo, Bill Moseley hat ein Cameo. Acid Haig, ja, sehr, sehr viele Menschen, die man kennt aus Genrestreifen der 60er und 70er Jahre. Ansonsten war jetzt hier für mich überraschenderweise, ich konnte mich nicht daran erinnern, Robert Rodriguez am Score beteiligt. Ungleich zum ersten Teil.
Ja. Hallo, Patrick hier. Hallo, ich bin's, Patrick. Hallo, Patrick hier, aus der vierten Dimension, nämlich vom Schneidetisch. Ich schnippel hier gerade die Episode zusammen und habe wieder mal im Nachgang erst festgestellt, dass wir offensichtlich Probleme hatten bei der Aufnahme und entweder Skype oder die Aufnahmesoftware oder Hardware, was auch immer, Daniels Tonspur der nächsten 10 Minuten gefressen hat. Das kam nur einfach furchtbare Störgeräusche dabei raus. Er hat auf jeden Fall gelobhudelt, sich lobenderweise ausgekotzt über die ersten 15 Minuten, das Aufeinandertreffen zwischen Bill und der Braut, zwischen Uma Thurman und David Carradine in der kleinen Kapelle, die ganze Schwarz-Weiß-Sequenz, und daran schließe ich jetzt gleich an und seid gewiss, das ist auch der einzige Störfall während dieser Episode. Wir basteln an einer Problemlösung, das kommt wohl hoffentlich nicht mehr vor. Danke für euer Verständnis und weiter ab der Stelle, an der das Gespräch auch wieder funktioniert.
Ja, absolut. Ich finde tatsächlich auch die ersten 15 Minuten rund, diese ganze Schwarz-Weiß-Sequenz mit dem Aufeinandertreffen zwischen der Braut und Bill so gelungen, dass sie mich jedes Mal vergessen lässt, wie sie denn endet. Also tatsächlich, wenn dann eben die 4 Killer auftauchen und die ganze Hochzeitsentourage niederschießen, was man eben nicht sieht. Die Kamera schwenkt da drüber, wie einst Leone in Once Upon a Time in the West über das Bahnhäuschen, über den Bahnhof. Dann ist das, es ist jedes Mal eine Überraschung, muss ich sagen. Also beziehungsweise ich sitze da und denke mir, ich glaube, ich weiß, was kommt. Das kommt doch gleich. Wir haben es auch schon im ersten Teil gesehen. Es wurde ja auch schon mehrfach angeteasert und ich habe eben auch diese beiden Filme auch schon mehrfach gesehen. Und dennoch denke ich mir, ich hoffe, es kommt vielleicht doch nicht. Das muss doch eigentlich gut ausgehen, weil Bill wirkt eben auch so vernünftig. Er ist absolut in dieser psychopathischen Kälte, die er da an den Tag legt, in seinem manipulativen Verhalten eben so gekonnt, dass selbst ich eben, obwohl ich den Film schon so oft gesehen habe, auf den Leim gehe und mir denke, vielleicht meint er es ja ernst, vielleicht wird ja doch wieder alles gut, vielleicht hat er einfach akzeptiert, dass sie gegangen ist und ihn hat sitzen lassen. Aber zu dem Zeitpunkt, ich glaube, ist auch einfach die Tiefe der Liebe oder die Art der Beziehung zwischen den beiden uns auch noch nicht so bewusst, wie sie es dann eben später ist. Und die Kränkung eben, die Bill erfahren hat, die ja eher zur Sprache bringt am Ende des Films. Er sagt ja auch gerade heraus, ich war einfach, das hat mir echt wehgetan, verdammt nochmal. Du bist abgehauen, hast mir nicht Bescheid gesagt. Das hätte man irgendwie, wir hätten das ja irgendwie lösen können. Er klingt wie so ein gehörnter, gekränkter Ehemann, der sitzen gelassen wurde und sagt, hey Baby, das ist doch irgendwie kein Problem. Ich bin dir nicht der Böse. Hättest du einmal mit mir geredet, wir hätten das Ganze irgendwie in den Griff bekommen. Er ist der übergriffige, gewalttätige, manipulative Ehemann, der, wenn dann eben seine Alte ihn verlässt, sagt so, hey, so nicht? Also komm, also das kriegen wir hin, aber ey, nach meinen Bedingungen, bitteschön. Und das ist natürlich alles ganz, ganz furchtbar. Und ich weiß nicht, wie viel davon, wie gesagt, intendiert war, aber es liest sich und guckt sich heute so. Ja, und dann kommt Bud.
Der eben, wie gesagt, nicht halb so cool ist, wie man es vielleicht gewohnt sein könnte von ihm. Mich trifft das halt auch immer so. Also auch gerade, wenn er da irgendwie von seinem schmierigen, dicklichen Boss da sowieso runtergeputzt wird und wir wissen, was der Karl drauf hat und so. Und denke so bei mir,
So dick ist er gar nicht, das ist einfach nur feist.
Ja, oder feist, ja. Aber wenn die wüssten, wen sie ja gerade zum Klo sauber machen schicken und so, weißt du, ist so, das ist schon böse. Ich finde halt auch interessant, dass Bill eben ja auch versucht, Bud zu manipulieren, aber auf einer ganz anderen Ebene und es eben offenkundig nicht schafft. Ich habe das Gefühl, dass Bud der Einzige ist, der, sagen wir mal, Bill auch direkt ins Gesicht sagen kann, dass er andere Pläne hat. Ne? Und So, also ich habe eben zum Beispiel auch nicht das Gefühl, dass Al Driver Bill am Ende später umbringt auf Bills Geheiß. Also eher im Gegenteil. Nein. Ich glaube, das fand er auch gar nicht so lustig. Und dass Bud aber eben tatsächlich auch eine ganz schöne Mistmade ist. Ich meine, also es sieht ja fast ein bisschen aus, als hätte er sowas Ähnliches wie Einsichten, ne? So wie, ne, wir verdienen es, von ihr umgebracht zu werden, aber sie halt auch und so. Es ist halt nicht uninteressant, aber wie gesagt, wenn die beiden dann aufeinander treffen, ist ja nicht mehr sehr sympathisch. Und da hält sich dann meine Sympathie oder meine Empathie mit seiner Situation auch sehr in Grenzen, ne, wenn er sie dann lebendig begräbt.
Dass die überhaupt noch so eine, ich möchte sagen, verlogene Sympathie füreinander haben oder Loyalitätsgefühl, wie auch immer, ist sowieso schleierhaft, woher das kommt. Denn also ich habe das so gedeutet, dass sich tatsächlich die Deadly Viper Assassination Squad aufgelöst hat nach eben diesem Massaker in Twin Pines. Genau. Käme ja auch hin von den zeitlichen Abläufen. Ne? Mittlerweile Oren Ishii ist eben Yakuza-Chefin und Vernita Green hat eben eine Familie gegründet und das passt ja auch alles. Ihre Tochter ist im entsprechenden Alter. Die Einzige, die irgendwie immer noch nach so einer Bestimmung sucht, scheint eigentlich Al Driver zu sein. Alle anderen haben sich, glaube ich, relativ gut, also mehr oder weniger gut damit abgefunden, auch so beruflich mehr oder weniger großen Erfolg, aber sind, glaube ich, recht im Reinen mit sich und ihrer Situation. Und sie ist ja immer noch so getrieben davon.
Vor allem aber auch getrieben in der Konkurrenz zu Black Mamba. Das Tragische dabei ist ja fast, dass wenn die alle ausgestiegen sind, inklusive Bill wohlgemerkt, der sich irgendwie zurückgezogen hat, um sich um Bibi zu kümmern, zeigt ja relativ einfach, dass Beatrix hätte tatsächlich auch aussteigen können. Weil offenkundig hat's ja die Assassinentruppe auch nicht länger gemacht. Also den ganzen Quatsch hätte man sich vermutlich sparen können, alles in allem. Andererseits, wer weiß, was passiert wäre, wenn eben, also offenkundig hatte sie ja Schiss davor, dass eben Bill genau das tut, was er getan hat, nämlich sich ihre Tochter unter den Nagel zu reißen und dann eben in eine Richtung zu erziehen, die ihr überhaupt nicht recht wäre.
Moment, wir springen so ein bisschen in der Chronik des Films hin und her, tut mir auch ein ganz kleines bisschen leid, aber nur so ein ganz kleines bisschen. Aber wir haben jetzt gerade Bibi, die Tochter von der Braut oder von Beatrix Kiddo, grauenhaft, erwähnt. Ja. Der Name, dem sie nicht entkommen kann, auch wenn sie sich Arlene Plipton nennen will.
Ja, ja.
Durch die Heirat mit Steve.
Tommy.
Ach, natürlich Tommy. Natürlich, so jemand muss Tommy heißen. Sie kann ihrer Identität nicht entkommen, ja. Aber ich finde es eben auch spannend, an mir selber zu beobachten, dass obwohl das Ende des Films uns schon verrät, dass eben die Tochter der Braut, dass Bibi am Leben ist, dass wenn die Tochter dann auftritt, eine Dreiviertelstunde vor Schuss von Kill Bill 2, löst es bei mir, ich meine, es kann kein Überraschungseffekt sein. Und dennoch bin ich fast empört, wenn ich sie sehe und denke mir, meine Güte, die lebt ja noch.
Ja, klar, aber genau.
Ich sollte es besser wissen. Aber wenn ich sie dann sehe, möchte ich mir die Augen reiben vor Verwunderung.
Ja, genau. Aber hier am Ende vom ersten fragt ja Bill Sophie Fatale, ob die Braut
weiß. Genau, ich weiß es. Aber ich glaube, das ist, weil ich die Vermutung mit mir rumtrage oder zumindest rumtrug, als ich den Film den zweiten Teil zum ersten Mal sah, dass es vermutlich der Tochter der Braut ganz, ganz schlecht geht. Die in eine, gefangen mit einem lieblosen Vater, der sie irgendwie wahrscheinlich in den Raum wegsperrt und von irgendwelchen Haushälterinnen mehr schlecht als rechter versorgen lässt. Ja. Und stattdessen sehen wir sie eben beim Spiel mit ihrem Vater und Bill hat Spaß und Bibi hat Spaß und ach, es ist ein Spaß. Ja. Und Mami, da bist du ja, wir haben Jahre auf dich gewartet.
Ja.
Es ist schrecklich, es bricht einem das Herz.
Total, total. Ich muss ja sagen, was mich auch jedes Mal, wenn ich den Film gucke, und ich habe ihn jetzt eben lange nicht gesehen, und diese DVD zum ersten Mal, was mich aber jedes Mal halt echt immer kriegt, ist dieses lebendig begraben sein. Das ist so eine Urangst von mir, ganz fies. Ich frage mich ja, ob das so ein bisschen auch an, also ob das irgendwie kam durch diese CSI-Geschichte, die Tarantino da gemacht hat. Ich weiß nicht, ob die vorher oder später war, ich glaube eher vorher.
Ich glaube auch,
Also zumindest empfinde ich das als, sagen wir mal, naheliegend, dass sich das irgendwie so ein bisschen ergänzt, sagen wir mal so. Und aber ich finde es halt jedes Mal ganz, ganz schlimm und ganz, ganz schrecklich. Ich finde es natürlich toll, hier Clark Middleton zu sehen, der ja selber nicht sehr hoch war, aber das ganze Grab ausschaufeln musste. Ich habe ihn aber zum ersten Mal erkannt und mit hier der dritten Staffel von Twin Peaks in Verbindung gebracht. Also irgendwie, ich habe da vorher nie so drüber nachgedacht, wer eigentlich der Kumpel von Bud ist. Aber diesmal dachte ich mir, oh hey, ja, das ist wie cool.
Er ist auf jeden Fall eine sympathischere Figur als nicht Bud, sondern Bug, den wir im ersten Teil sehen.
Ja,
obwohl in der Tat auch reichlich eklig, ja. Macht irgendwie Bud noch ein bisschen sympathischer, dass er so einen unsympathischen Kumpel hat, der wie gesagt nicht so schlimm ist wie einige andere Figuren hier, aber es ist eben,
ja,
ich bin hin und her gerissen mit Bud, weil ich, einerseits freue ich mich wahnsinnig, ihn zu sehen, dass Michael Madsen so einen tollen, ich würde fast schon sagen, so einen Karriereabgang beschieden bekommen hat von Tarantino, der es natürlich nicht ist, aber Michael Madsen ist jetzt wirklich nicht jemand, der wahnsinnig viele dankbare Rollen bekommen hat in den letzten Jahrzehnten, sondern eher so in den Direct-to-Streaming, Direct-to-Video-Markt komplett ghettoisiert wurde, wie auch immer, verbannt wurde.
Echt schade.
Echt schade. Und ich glaube, ich möchte die ganze Zeit lieber mögen, als ich es eigentlich sollte, weil er tut keine coolen Dinge. Und dann wiederum tut er eben so einiges, was mich mit der unglaubliche Befriedigung in mir auslöst. Zum Beispiel diese Demütigung gegenüber seinem älteren Bruder Bill, wenn er sagt, er habe sein Schwert versetzt. Das Schwert, was ihm Bill geschenkt hat, das originale Hanzo-Schwert mit der Gravur. Ja. Und wir dann eben später feststellen, nein, natürlich hat er es behalten. Nicht, aber er sagt es einfach nur, um vielleicht einfach darüber hinwegzutuschen, dass seine eigene Existenz so miserabel ist und so furchtbar und so aussichtslos. Seinem Bruder zu zeigen, dass er über den Dingen steht und ihm das alles nichts mehr bedeutet, sein früheres Leben. Und das ist schon, also es ist ein unglaublicher Pathos drin und die Figur hat eine Komplexität, die unglaublich groß ist dafür, dass er vielleicht 10, 15 Minuten Screentime hat und die auch noch fast immer mit anderen Schauspielerinnen und Schauspielern teilen muss, die ihm fast die Show zu stehlen drohen. Und trotzdem reißt er die Szene immer wieder an sich, Michael Madsen.
Ja, weil er einfach auch sehr gut ist, in solche Rollen eben aber auch zu spielen. Mhm. Und da er ja mal eben auch, sagen wir mal, eine coole Socke war und als zu dem Zeitpunkt, als Kill Bill 2 rauskam, ja auch eher nicht mehr so, nimmt man ihm den Bart eben auch so ab. Was ich auch so interessant finde, ist aber auch, ich gehe jetzt mal davon aus, dass Bill und Bart eben auch gemeinsam aufgewachsen sind. Und ja auch offenkundig gemeinsam gearbeitet haben, aber eben offenkundig so eine sehr unterschiedliche Karriere hingelegt haben, dass der eine da irgendwie in einer Villa in Mexiko residiert und der andere halt einen Trailer irgendwo am Ellenbogen der Welt hat. Ne? Also ich stelle mir halt schon die Frage, aus welchem Haushalt stammen die eigentlich, die beiden Brüder? Das ist nicht uninteressant. Er ist halt ein Schlopp, ne? Also wenn er da eben auch diesen komischen Drink da mixt für Elle und so und irgendwie die Hälfte daneben kippt, weil es ihm einfach mal völlig bumsegal ist und so. Aber der Abgang mit der Schlange in seinem Geldkoffer, das hätte ich ihm auch nicht gegönnt, muss ich ganz ehrlich sagen.
Ich glaube, in seiner Welt macht doch all das, was er tut. Also er gibt das alles Sinn. Deswegen nehme ich es ihm nicht so übel, wie ich es vielleicht tun sollte. Und weil er eben umgeben ist von noch viel abgründigeren Figuren, alle noch viel schlimmer als er. Also vor allem eine L Driver, die überhaupt keine Menschlichkeit in sich zu tragen scheint. Sehr, sehr guter Auftritt von Daryl Hannah, muss ich auch sagen. Also wir waren ja beide etwas unglücklich. Ich pflichte all deinen Kritikpunkte, die du geäußert hast, auch dabei mit ihrem Auftritt im ersten Teil, der fast redundant und irgendwie witzlos wirkte. Mhm. Und auch das wie so eine Szene, die einfach ein bisschen zu try-hard ist. Genau, es ist zu gewollt, genau. Viel gewollt, nicht gekonnt oder nur halb gekonnt, wie auch immer. Und das hier ist.
Und damals wurde es aber sehr gefeiert mit dem Rote Kreuz.
Ja,
mit dem
roten Kreuz auf der Augenklappe. Gutes Zitat des Schatzes und weil es wieder was referenziert, mit dem man dann angeben kann auf dem Schulhof. Und ich verstehe das ja auch alles, ja. Also nicht, dass ich nur auf dem Schulhof war oder du irgendwie im Jahre 2003, aber diese Situation gab es bestimmt. Und hier im zweiten Teil tatsächlich eine komplette Wiedergutmachung für das, was der Film, glaube ich, im ersten Teil ihrer Figur nicht antut, wäre zu viel gesagt. Aber eben ihr nicht gönnt. Nämlich wirklich gute Dialoge, also einfach ein Drehbuchzeit, in die du deine Zähne versenken kannst. Die Kampfszene zwischen ihr und der Braut ist unglaublich gut choreografiert.
Extrem spannend. Auf ganz engem Raum.
Ja, Natürlich.
Ja, ja, ja.
Wirklich großartig. Ich war so ein bisschen tatsächlich unterwältigt, muss ich ganz ehrlich sagen. Abseits von der Szene mit der Crazy 88, von der Kampfchoreografie im ersten Teil. Ja. Es gab ganz solide Actionspitzen, aber ich dachte mir auch immer wieder, Tarantino ist einfach kein Actionregisseur. Aber diese Szene dort in diesem Trailer ist hervorragend.
Auf jeden Fall, Chefskiss.
Ja. Es wird auch nicht besser in dem Film, aber das weiß der Film eben auch und zeigt danach auch keine wirklich längere Kampfszene mehr.
Ja, korrekt, ne? Aber ich meine, aber was diese Szene eben mit Elle und Beatrix Kiddo zeigt, ist eben aber auch, dass die Braut eben hier eine echte Gegenspielerin hat. Ne? Also, Vivica A. Fox, die Szene ist ja auch cool, mir gefällt sie ja sehr gut, aber sie ist halt auch sehr brachial und alles. Und dann, du hast ja die Crazy 88 gerade auch erwähnt, das ist natürlich, das ist Overkill. Und der Kampf gegen Lucy Liu ist eben zumindest sehr stylisch, wenn auch eben einfach mal Lady Snowblood par excellence. Aber das Ding hier zeigt eben ziemlich deutlich, dass Els Konkurrenzkampf ja offenkundig dazu geführt hat, eben, dass sie auch eine wirklich ernstzunehmende Gefahr ist für die Braut und dass die sowieso gerade, ne, ich meine, gerade aus dem Grab gekrochen, quer durch die Wüste gepilgert, ja, und steht dann da in dem Trailer, der aussieht, als würde er nicht sehr gut riechen. Also von daher.
Ja, genau. Da kommt wieder diese Realitätsebene des Films, die ich nicht komplett erfassen konnte, die vielleicht auch Quentin Tarantino selber nicht erfassen kann oder kommunizieren kann, wieder ins Spiel und die so quasi meine Problemlösung ist für das Dilemma mit der psychologischen Dilemma mit der Tochter. Es passieren eben einfach Dinge, die so nicht nachvollziehbar sind. Wie kann jemand, der mehrere Jahre im Koma war, einfach aufstehen und nach ein paar Stunden wieder rumlaufen oder nach dieser Eingrabenummer und Rocksalt in die Brust geschossen einfach wieder so einen Kampf absolvieren. Das lässt sich nur damit erklären, dass eben Yuen Woo-ping das Ding choreografiert hat, mit dem Quentin Tarantino hier zusammengearbeitet hat. Ich glaube, der sehr angesagt war damals im Hollywood-Kino, den man darüber geholt hat. Ich meine auch, er hat was mit dem Matrix-Film zu tun gehabt, mit Crouching Tiger, Hidden Dragon. Ja, war auf jeden Fall gut im Geschäft. Also jeder wollte mit ihm zusammenarbeiten und er wird auch namentlich genannt im Abspann, was ich natürlich auch ganz toll finde, ja.
Ich meine, zwischen der lebendig begraben Nummer und dem Kampf mit Elle oder beziehungsweise vor allem erstmal noch der Schlange im Koffer, haben wir eben den ganzen Aspekt mit Pai Mei, den wir ja auch schon dreimal erwähnt haben, mindestens. Ja. Das Ding finde ich, ich mag das Kapitel. Mhm. Ich mag das Kapitel auch so, wie es eingefasst ist, wie im Prinzip fast wie eine Fantasie, weil ich glaube, also da, weil es eben dieses Wuxia-Genre halt so abdeckt und dann eben Pai Mei da auf dem Schwert steht und so eine Sachen oder eben einfach mal 3 Kilometer und wie durch die Luft wirbelt und so eine Geschichten, das wirkt ja fast so ein bisschen wie eine, wie eine popkulturell gefärbte Erinnerung der Braut.
Ja, ja, natürlich.
Die mit der Realität ihrer Ausbildung bei Pai Mei vermutlich gar nicht viel zu tun hat. Und deswegen passt das halt in diesem Film aber trotzdem auch ganz gut. Ich erinnere mich noch daran, wie der gesamte Abschnitt für einige Lacher damals im Kino gesorgt hat. Und nicht wohlwollend, wohlgemerkt. Ne, sondern eher so, oh, ist das albern und so, ne, wenn sich eben Pai Mei da irgendwie permanent durch den Bart fässt oder eben seine riesen Augenbrauen, wo im Prinzip die Referenzialität, die Tarantino so schätzt und für die er eben auch so geschätzt wird und gerade im ersten Teil hoch gelobt wurde, hier offenkundig eine Ebene verlässt, die ein modernes Publikum für zulässig hält.
Ja.
Ne, ich glaube, das moderne Publikum, wenn die sich überhaupt 2004 hingesetzt hätten und einen Film aus Hongkong von 1975 geguckt hätten oder so, ich weiß nicht, was da die Reaktion gewesen wäre, außer vielleicht, naja, das sieht ja albern aus, aber ich nehme es jetzt mal so hin, weil ist ein alter Film. Ja, aber wenn du das jetzt eben heute machst, oder damals heute, also wie gesagt, es wurde vielfach gekichert und nicht sehr ernst genommen. Ich glaube, das änderte sich erst dann in der Szene, in der Uma Thurman versucht, mit gebrochenen Fingern den Reis zu essen. Ja. Weil ich glaube, das ist tatsächlich, das geht sehr ans Eingemachte und wird eben, das ist ja auch sehr emotional und da wir wissen, wohin das alles führt und wir eben die Braut mittlerweile sehr gut kennen, dank der ersten Hälfte dieses Films zumindest, ich glaube, da erstarb dann das Kichern. Ja. Und wenn dann eben nochmal später zu... dann ist ja die Palmer-Szene vorbei, ja. Aber wenn dann eben das dann später nochmal zurückgezogen wird, eben wenn er eben das Auge von Elle rausrupft, beziehungsweise sie ihn dann vergiftet, dann wurde auch nicht mehr gekichert.
Okay, habe ich dich so wahrgenommen, ist aber, glaube ich dir ungesehen tatsächlich, weil ich glaube, sie verführt zum Lachen, ich glaube, ich war nicht mehr in der Geisteshaltung, da lachen zu wollen. Ich habe den Film tatsächlich auch in einem kleinen Programmkino in Glasgow gesehen und ich vermute mal, das Publikum war ein bisschen mehr educated als so das gemeine Multiplex-Kino-Publikum. Anderswo vielleicht, ich weiß es nicht, auch das reine Mutmaßung. Bei mir hat niemand gekichert. Ich glaube, ich kam auch diesbezüglich nicht in Versuchung, weil ich hatte eben, ich meine, ich bin auch kein Kenner der Martial-Arts-Filme, der Wuxia-Filme, der 70er Jahre. Ich habe jetzt mitnichten das Gesamtövre der Shaw Brothers gesehen, aber ich habe eben die entscheidenden Streifen gesehen, nicht zuletzt auch die 36 Kammer der Shaolin, wo eben Gordon Liu die Hauptrolle spielt. Und ich kenne diese Looks und ich weiß, wie die Figuren aussehen und ich weiß einfach, wie Action inszeniert ist. Und dieses irgendwie überhöhte, fast karikaturesk überzeichnete, auch dieser alten Meister und das Emporkömmlings und wie die eben alle aussehen, die auch diese Mönchsfrisuren tragen mit Haare oben ab und hinten lang, das ist alles. Also ich hatte das eben zu dem Zeitpunkt schon komplett verinnerlicht. Ich wäre gar nicht darauf gekommen. Ich habe mich viel mehr gefragt, ob es eben, ich finde gut, dass du das mit dem Traumartigen erwähnst, weil das für dich sehr Gewinn bringt, diesen Gedanken. Ich habe mich eben gefragt, ob Tarantino und sein Kameramann Robert Richardson, der ja auch wieder grandiose Arbeit leistet, versucht haben, den Look dieser Filme auch auf der bildlichen Ebene zu emulieren und daher dieses leicht überstrahlte, sehr kontrastreiche, flirrende, grisselige, sehr körnige Filmbild kommt, was irgendwie, wo so ein leichter Weichzeichner drüber liegt, oder ob das eben, was ich den besseren Gedanken finde, eher darauf hindeutet, dass es eben quasi eine traumhafte Variation dessen ist, was sich da wirklich zugetragen hat. Dann wiederum ist aber da doch zu bodenständig und eigentlich zu wenig glamourös. Also zeigt jetzt zu unglamouröses Bild von der Braut, wenn man das sich alles so anguckt.
Naja.
Entschuldigung, ich wollte den auch noch erwähnen, den Moment, weil ich ihn auch wirklich ein gelungenes Beispiel für Humor in diesem Film fand. Auch dieser Moment, in dem Bill eben von dem Hügel runterkommt von Pai Mei und eben dieses ledierte Gesicht hat und die Braut fragt, was ist mit dir passiert? Und er sagt dann sowas wie, ich will nicht drüber reden. Das ist ganz großartig. Also es ist eigentlich schon betont, unglamourös ist das Ganze.
Auf jeden Fall. Also zumindest die Rolle von Beatrix selber. Aber da ist ja tatsächlich ein filmbildlicher, materialartiger Bruch. Ja. Wir sind halt bei der Braut im Sarg. Auf einmal sind wir wieder in Schwarz-Weiß, interessanterweise. Und dann kommt dieser Bruch mit dem Training bei Pai Mei. Und das Filmbild sieht komplett anders aus. Die ganze Szene ist anders gefilmt, viel wackeliger, weniger geradlinig und ein bisschen Guerilla-artig schon fast. Ich und im Übrigen der Einzige, der diese Wuxia-Moves halt macht, ist Pai Mei. Wir sehen auch später, weder im Kampf von Elle mit der Braut noch mit Bill oder sonst irgendwas, diese Arten von niederringenden Flugeinlagen und sowas. Nochmal, ich fühle mich selber von mir selbst überzeugt davon, dass eben zumindest die Figur, wie sie halt dargestellt ist, wie eine Art überhöhte Erinnerung ist.
Ja.
So. Dass sie da eben tatsächlich gelernt hat, dass sie da Wasser die Treppe rauf und runter tragen musste, dass sie eben sich ihre Hände gebrochen hat, um das scheiß Brett durchzukloppen, das glaube ich schon. Ne? Also das vermittelt mir der Film ja durchaus sehr eindrucksvoll, dass das alles der Wahrheit entspricht, aber dass eben Pai Mei wirklich aussieht wie eben aus dem Shaw Brothers Film Mitte 70er, da bin ich mir ehrlicherweise etwas unsicher.
Ja.
Und aber wie gesagt, das Publikum damals hat das eben nicht ganz so gutiert, wie ich das gerne gehabt hätte, weil ich hatte mich gefreut, dass er eben diese Referenz findet. und war allerdings auch ganz, ganz happy, dass diese Episode relativ kurz gehalten ist.
Ja, ich wollte das sagen. Hättest du es nicht gesagt, hätte ich das, glaube ich, auch deinen Gedanken so beendet, ja, wollen.
Also, dass wir eigentlich nur das Wesentliche erfahren, ja, ne, so ein paar interessante Informationen und dann eben, dann sind wir eben auch schon wieder zurück im Sarg und wir sehen, wie sie es halt umsetzt und sich da befreien kann.
Es war tatsächlich eine mittelgroße Sorge meinerseits, bevor ich den Film damals im Kino sah, dass diese Sequenz zu lange dauern könnte, weil ich glaube, sie hat einfach nur eine ihr natürlich innenliegende Halbwertszeit, die sie nicht überschreiten sollte, weil sie dann auch einfach nervt und eben auf einer emotionalen Ebene, und wir sind eben schon zu dem Zeitpunkt in dem Film sehr, sehr, das ist wirklich High Drama, das ist hoch emotional, es geht wirklich, die Stakes sind extrem hoch, es geht um sehr viel, um ihr Leben, um das Leben ihrer Tochter, um die Rache an Bill, um so vieles Match, tracht ihr nach dem Leben, wir wissen, sie ist unter der Erde begraben und der Tod droht ihr und so weiter und so fort. Wenn dann der Film gesagt hätte, okay, wir gehen jetzt bald irgendwie eine halbe, dreiviertel Stunde daraus und zeigen so ein bisschen hier Flashback zu Palmay, ich hätte es, glaube ich, auch dem Film übel genommen an der Stelle. So ist genau richtig.
Ja.
Der Nachteil dessen, dass die ganze Palmay-Sache ein bisschen kurz gefasst ist, ich weiß aber nicht, ob das überhaupt als Nachteil zu werten ist, ist, dass für mich so ein bisschen dieser Knalleffekt fehlt, wenn dann eben L. Driver sagt, sie habe Palmay umgebracht, weil mir die Figur eben wenig bis nichts bedeutet. Ich finde gut, dass er da ist. Ich finde cool, dass Gordon Liu so eine Rolle geschenkt wurde, so auf seine alten Tage. Wirklich ein paar tolle Hongkong-Kracher gemacht. Tiger on the Beat mag ich auch, da spielt er auch eine größere Nebenrolle. Also natürlich bei den Shaw Brothers Filmen mitgewirkt. Aber, also, wie heißt der Anführer der Crazy 88?
Johnny Moe.
Also beide, Johnny Moe und Palmay, haben ähnlich viel Innenleben, nämlich fast gar keins.
Ja, genau. Ja, korrekt. Sie sind halt da, um die Braut halt weiter auf ihren Weg zu führen. Eine Frage, die ich mir gestellt hatte, ist, warum der zweite Film auf einmal diese Kung-Fu-Ebene aufmacht, wo er doch den ersten Film komplett eigentlich auf der Karate- beziehungsweise Samurai-Schiene fährt. Also, er hat ja überhaupt keinen einzigen Moment, wo sie in irgendeiner Form irgendetwas aus einem Kung-Fu-Film macht. Und das hatte mich halt schon so ein bisschen gewundert und gefragt, aber sagen wir mal, ich glaube, das fällt noch eher auf, wenn man das eben, sagen wir mal, in einem Stück guckt und nicht so in zwei Abschnitten mit mehreren Wochen dazwischen. Ich muss aber auch sagen, es geht wirklich letztendlich bei Palmay nur darum, eine Möglichkeit ihr zu bieten, um aus dem Grab rauszukommen, später halt Bill zu überwinden und sagen wir mal, noch einen direkteren Grund zu finden, warum Elle halt so mies dran ist dann.
Ja, absolut, ja.
Und das ist auch völlig in Ordnung. Es ist ein MacGuffin, also eine MacGuffin-Figur, wenn man so
möchte. Ja, total, klar. Und ich glaube, der Film ist auch zu diesem Zeitpunkt über den Punkt hinweg, oder Tarantino über den Punkt hinweg, an dem er auch die Notwendigkeit fühlt, da vielleicht noch irgendwas zu erklären. Wir haben ja diesen Moment im ersten Teil, in dem Lucy Liu, also als Oren Ishii, das auch thematisiert, dass sie als Amerikanerin, Kind chinesischer Einwanderer, hier einen Yakuza-Clan anführt. Mhm. Und das ist natürlich, klar, also das ist so ein wildes Durcheinander ist in dem Moment. Ja. Wahrscheinlich sehr, sehr und sehr, sehr unwahrscheinlich. Aber ich glaube, spätestens damit hat das vielleicht schon so ein bisschen didaktisch dann die Szene im ersten Teil. Und ich fand die auch damals nicht irgendwie so als unbedingtes Highlight. Aber ich fand gut, dass man zumindest anerkennt die Tatsache, dass eben Lucy Liu eben keine Japanerin ist und dass es sehr, sehr unwahrscheinlich ist, dass sie sich normalerweise im echten Leben dieser Rolle wiederfinden würde.
Genau, das aber, ist halt, aber ja, es ist so, aber es ist auch so eine komische gewisse Form von Rassismus, weil irgendwie, weiß ich nicht, Asiaten werden ja alle in einen
Topf geworfen. Ja, natürlich, aber damals, wir befanden uns ja durchaus noch in der Zeit, ich glaube, heute ist man aber da sehr viel vorsichtiger, aber ich glaube, zwei Jahre zuvor kamen noch die Geisha raus. Ein Film, in dem man konsequent irgendwie Menschen chinesischer und taiwanesischer und koreanischer Abstammung in der Rolle von Japanern besetzt hatte. Und der Film eben deswegen auch sehr viel Kritik auf sich zog und Menschen in Hollywood plötzlich die Arme in die Luft schmissen und sagen, hey, das ist doch, war doch alles gar nicht so böse gemeint. Also paraphrasiert, die sehen doch eh alle gleich aus.
Ja, das habe ich nicht gesagt, aber das war,
ich glaube, man war erst gerade damals so in Hollywood und anderswo an dem Punkt, darüber hinauszuwachsen, über diese Art von Attitüde.
Das kann so sein.
Ist meine Vermutung. Fall. Und im zweiten Teil sagt eben Tarantino mittlerweile auch, ich habe es bewiesen, dass ich es anders meine und mir sehr wohl der Einflüsse und Ethnizitäten des handelnden Personals bewusst sind. Ich muss das nicht weiter belegen. Und schafft es dann eben auch, orchestriert dann auch die ganzen Palmé-Szenen mit einem Soundtrack von Isaac Hayes.
Was ziemlich cool ist.
Aber sieht da auch nicht mehr die Notwendigkeit, an irgendeiner Stelle eine Figur sagen zu lassen, die Musik, die hier läuft, das passt irgendwie nicht.
Ja, super.
Ja.
Ich finde natürlich aber interessant, dieser ethnische Einschub, das Kapitel, das in China spielt, hier, natürlich ist es wichtig für den Werdegang der Braut und alles, aber wenn ich das mal vergleiche mit dem Kapitel mit Hattori Hanzo im ersten Film, was ja schon fast so was Ähnliches ist wie der emotionale Kern des ersten Films, die Szene funktioniert ganz, ganz anders. Vielleicht auch wegen der Musik, aber eben ich erinnere mich noch, vor einem Monat haben wir darüber gesprochen, dass eben das Sonny Chiba eben im Prinzip, also wenn er nicht drin wäre, dann hätte im Prinzip der gesamte erste Film überhaupt keine Sentimentalität oder Grund, warum hier irgendwie was passiert. Und dass das eben ganz viel hinzufügt. Und sagen wir mal, das ist jetzt hier zumindest bei Gordon Loon nicht unbedingt der Fall.
Überhaupt nicht tatsächlich. Aber da haben wir eben mehr menschliches Drama schon von Seiten der Braut oder von Bill und der Braut.
Korrekt,
und das genügt dann eben auch. Deswegen dürfen eben auch die Figuren an der Peripherie des Geschehens, die NebenhandlungsträgerInnen, wie auch immer, dann auch einfach ein bisschen leerer sein. Mit der Ausnahme von Bud, dem eben sehr, sehr viel Pathos geschenkt wird tatsächlich. Und was auch gelungen ist. Also ich finde immer, es ist schon erstaunlich. Also ich muss sagen, ich weiß nicht mehr, wie mittlerweile da die Wahrnehmung ist. Auch mit Tarantino dreht mit immer größeren Stars und ich glaube, er hat es immer weniger notwendig, sagen wir mal so, auf Underdogs zur Besetzung seiner Filme auf die zu zählen und Menschen zu einem zweiten, dritten Karriere hoch zu verhelfen, wie er es eins gemacht hat mit wie Leuten wie Travolta oder Robert Forster oder Pam Grier ich glaube, viele haben sich das hier von David Carradine oder David Carradine erwartet. Für mich ist tatsächlich hier Michael Madsen der Breakout. Guy, Character, Actor, wie auch immer dieses Films. Darauf folgte nichts, aber er ist für mich tatsächlich die größte Überraschung. Ich mag David Carradine hier. Ich finde, er macht seine Sache auch tatsächlich hervorragend und ich habe ihm noch nie so viele Sympathie entgegengebracht wie hier, einer Figur, die er spielt. Mag aber auch daran liegen, dass er oft Fieslinge spielt und Schleimscheißer. Aber er ist wirklich hervorragend hier. Aber Michael Madsen ist einfach nochmal ein Level drüber. Und ich habe auch das Gefühl, Tarantino ist auch noch investierter in Bud als in Bill.
Ja, den Eindruck habe ich auch. Ich meine, ich frug mich damals, wie heute, ob es eben vielleicht auch am fortgeschrittenen Alter von David Carradine lag. Aber ich meine mich entsinnen zu können, dass damals auch, sagen wir mal, ein bisschen mokiert wurde, dass er eben Quaishan Kane höchstpersönlich nicht eben auch noch eine große Kampfszene gegeben hat. Dazu vielleicht später ein bisschen mehr, weil wir sind ja, sagen wir mal, rein in der Chronologie des Films, sind wir jetzt gerade erstmal beim Abgang von eben Bud, dem Kampf von, den wir ja schon hatten. Und ich wollte nämlich die ganze Zeit schon sagen, dass ich das sehr schätze, dass der Film dann auch wiederum einen Gang rausnimmt. Ja. Dass er mich eben auch zur Ruhe kommen lässt. Diese ganze Szene mit in Mexiko mit Esteban ist ganz, ganz toll. Ich meine, ich mag Michael Parks sowieso, also Gott hab ihn selig, Übrigens auch Twin Peaks.
Ich habe ihn letzte Woche in Death Wish 5 gesehen.
Schön.
Da spielt er den Oberbaddy, der ist alles einzig gut an dem Film,
es ließe sich auch vielleicht etwas darüber, ein Wörtchen verlieren, dass eben dass so ein Weißbrot wie Michael Parks dann eben hier den Mexikaner mit aufgesetztem Akzent spielt. Ja, aber er macht das mit so viel Gusto.
Ich glaube, es wäre schlimmer, wenn der Schauspieler wirklich Mexikaner wäre. Weil dann wäre es eine Karikatur.
Möglich. Ja, möglich, ja. Wobei, stell dir mal vor, so jemand sowas zum Beispiel wie Edward James Olmos oder sowas hätte ihn gespielt. Das wäre schon cool gewesen.
Ja, sicher.
Also
ja.
Ich glaube, der hätte das, der hätte dem vermutlich auch nochmal eine andere Ebene beigefügt. Mhm. Und hätte ich mir gut vorstellen können. Aber Michael Parks macht das eben wirklich ganz, ganz toll. Mhm. Und auf eine ganz verschrobene Figur, ganz verschrobene Weise, fast schon sympathisch. Mhm. Irgendwie bis zu dem Moment, wo man dann das aufgeschlitzte Gesicht seiner Mitarbeiterin da sieht.
Mitarbeiterin, gut ausgedrückt, ja.
Mhm, ja, ja. Also sagen wir mal so, ich finde, was Michael Parks da auch sehr, sehr schön rüberbringt, ist diese verbindliche, charmante, väterliche Schleimigkeit, die Bill eben auch an den Tag legt. Ne? Und da er eben offenkundig so eine Vaterfigur für Bill war, kann man sich gut vorstellen, dass er sich ja das eine oder andere abgeguckt hat von dem. Ne? Also ist schon schön. Macht Spaß.
Absolut. Und ich finde auch die erzählerische Entscheidung, könnte Tarantinos eben die Braut Esteban Vigario nicht umbringen zu lassen, weil von ihm keine unmittelbare Bedrohung für sie ausgeht, auch sehr schlau. Mhm. Auch das ist so eine Befürchtung, die habe ich nicht gehabt, als ich den Film zum ersten Mal sah. Da habe ich wenig reflektiert, muss ich sagen. Da habe ich einfach das Spektakel genossen. Als beim Wiedersehen ist es mir dann doch bewusst geworden, dass ich gedacht habe, ja, stimmt, als sie setzt sich auch nur dann körperlich zur Wehr mit Gewalt, wenn ihr wirklich jemand nach dem Leben trachtet oder ihr wirklich Menschen Unverzeihliches angetan haben. Im Fall von Esteban Vigario gibt es tatsächlich keinen nennenswerten Grund, obwohl er ein mutmaßlicher Sadist, Frauenhändler und vielleicht auch Mörder ist und überhaupt mit ihrem Erzfeind und der Best Buddy bzw. Ziehvater ihres Erzfeindes. Aber es gibt für sie keinen Mehrwert. Sie hat keinen Mehrwert, sie zieht keinen Mehrwert daraus, ihm das Leben zu nehmen. Und da verzichtet der Film eben auch auf weitere Gewalttätigkeiten, die eben ein weniger smarter Regisseur da durchaus noch mal reingebuttert hätte. Genauso wie ein weniger smarter Regisseur vielleicht auch gesagt hätte, ich mache jetzt ein großes noch mal Action-Spektakel zum Ende und nicht eben das, was Tarantino dann eine Dreiviertelstunde später ungefähr macht. Worüber wir auch unbedingt jetzt mal reden sollten.
Ja, bitte gerne. Also ich find's eben auch echt klasse, dass er eben, sag mal, die Ankunft von Beatrix in dem Anwesen von Bill eben auch ganz, ganz seltsam halt irgendwie inszeniert mit der ganzen Dienerschaft, die ihr dann irgendwie, weiß ich, die Tür aufmachen und als würde sie eben schon erwartet werden und da sind eben keine Handlanger mit Maschinengewehren oder sonst irgendwas, durch die sie sich durchfighten muss, sondern ja, sie wird da eben reingelassen und dann eben das Aufeinandertreffen mit ihrer Tochter. Es ist herzergreifend, es ist rührend, es ist auch putzig und ein bisschen lustig, wenn sie da eben dann tot spielt und so. Und ich bin jedes Mal wieder überrascht davon, welche Entscheidungen Tarantino hier fällt. Gerade eben im Vergleich zu den Entscheidungen, die er im ersten Film trifft, weil es ist halt einfach nicht so offensichtlich, was er hier macht. Und ich finde das cool, ich finde das echt großartig.
Ja, tatsächlich. Es ist großartig, dass er das Tempo rausnimmt. Ich glaube auch zu dem Zeitpunkt notwendig, weil eben wir zuvor Überraschungsmoment auf Überraschungsmoment, Schocker auf Schocker auf Schocker hatten. Also kulminiert tatsächlich in dem Wiedersehen da mit Bibi und Bill, was der ultimative Schocker ist. Aber auch schon bei dem Wohnwagenkampf, wo wir eben dann erfahren, Al Green hat Palmei getötet und dann taucht Bud Schwert wieder auf und dann das Auge raus und dann taucht die Schlange wieder auf und alles ist, also es ist was, also ich bin vollkommen außer Atem und dann fast auch schon dankbar, war ich jetzt beim Wiedersehen auf die Uhr zu gucken. Zum ersten Mal habe ich auf die Zeitleiste geguckt, um zu sehen, oh, wir haben jetzt fast noch eine Stunde Film und die wird sich fast gänzlich zwischen diesen beiden zu tragen oder eine Dreiviertelstunde. Ja. Und konnte das richtig genießen. Ja, tatsächlich. Ja. Alles daran finde ich tatsächlich super. Also da, ich habe hier und da auch mal leise Kritik jetzt geäußert und wir haben gerade die Superman-Szene so als, glaube ich, Negativbeispiel von Tarantinos Drehbuchkunst in diesem Film herbeizitiert, zu Recht. Aber ich finde alles andere, Superman war ausgeklammert, ist äußerst gelungen. Auch diese stillen Momente mit der Tochter und dieser unkonventionelle Musikansatz für Quentin Tarantino unkonventionell, dieses von Marco McLaren produzierte Stück About Her, was irgendwie so klingt fast wie ein zeitgenössischer Love-Song, was wenn ich richtig verstanden habe, ein Remix ist von zwei älteren Songs. Super ungewöhnlich, wird fast in voller Länge ausgespielt und also mir gefällt alles daran obwohl es, glaube ich, nicht das ist, wofür die meisten Menschen gekommen sind, wenn sie zu 2004 einen Tarantino-Film gegangen sind.
Korrekt, aber ich finde das, aber deswegen sagte ich ja gerade, also das Wort verdient kommt mir nicht leicht von den Lippen, weil ich glaube auch, dass das meiste oder der Großteil des Publikums, zumindest in meiner persönlichen Wahrnehmung, eben auch im Kino, gedacht hat, Bill wird eben so als Oberbaddy halt aufgebaut und die Figuren, gegen die sie kämpfen muss, bis sie irgendwann mal bei Bill ankommt, werden halt irgendwie von Mal zu Mal gefährlicher. Klar. Oder aber verschlagener und fieser oder so und halt mit Bud da schon im Prinzip fast einen Schritt zurückzugehen und zu sagen, guck mal, der Typ ist halt echt gefährlich, aber er ist ein Loser, ja. ist schon eine starke Nummer, aber mit Elm reißt das halt wieder raus und dann zu erwarten, dass eben im Prinzip nochmal so ein Crazy 88-Fight kommt, an deren Ende dann eben Bill als keine Ahnung, wie M. Bison irgendwie dann da wartet, ja, als Endboss ja, quasi.
Die Videospielanalogie gefällt mir, genau. Deswegen M. Bison komplett richtig. Sie hat sich hochgelevelt und jetzt ist sie beim Endgegner angekommen, genau.
Und dann aber eben zu sagen, nee, jetzt beschäftigen wir uns mal mit Bill. So, ne, und mit der Beziehung, die die beiden hatten oder haben immer noch. Und jetzt sehen wir Bill eben mal als Erklärbär für seine Tochter, während er ein Sandwich macht und wir sehen ihn beim Spielen und er findet, sagen wir mal, kindgerechte Worte, aber dennoch gesteht er seine Schuld gegenüber der Mutter von Bibi ein und all sowas. Und also interessant, es ist einfach eine unglaublich interessante Qualifizierung der Figur Bill und warum er eigentlich so gefährlich für die Braut ist. Ja. Nicht, weil er eben der stärkste Fighter und fieseste Endgegner ist, sondern weil er eben so eine wichtige Figur in ihrem Leben war, als Liebhaber, als Meister, als Auftraggeber, als Vater ihrer Tochter und eben Idol vielleicht auch, dem sie eben auch nach dem Mund redet und an dessen Lippen sie hängt und all das und im Prinzip dem Ganzen so viel Raum einzuräumen, um ihn eben auch zu, also um sowohl der Figur von Uma Thurman als uns im Publikum aber auch zu zeigen, dass Bill eben offenkundig in den letzten 5 Jahren auf die Tochter eben auch aufgepasst hat, wohl wissend, was er angerichtet hat und dass da irgendwann mal die Rechnung kommt. Mhm. Finde ich eben tatsächlich ganz interessant, weil sobald die Tochter dann schläft und die beiden, also Beatrix kommt halt die Treppe runter und Bill mixt sich einen Drink oder so, der säuft sich sowieso ganz schön die Lunge voll. Ja, auf jeden Fall trinkt er ganz schön viel gegen Ende und verliert auch so ein bisschen die Kontrolle der Situation, habe ich das Gefühl, auch darüber. Mhm. Aber auf einmal ist die Szenerie ja auch wieder ganz anders und deutlich gefährlicher alles in allem. Und man sieht eben, ja, alles schön und gut. Wir kennen jetzt eine Seite von Bill, die wir uns so eigentlich gar nicht hätten vorstellen können, die wir vielleicht auch gar nicht bewusst gebraucht hätten. Und jetzt kommen wir an den Punkt, an dem eben uns klar wird, dass die Geschichte dieser beiden eben nur ein ganz bestimmtes Ende haben kann. Und dass sie eben nicht in der Lage sein werden, das irgendwie anders zu lösen. Und trotzdem hat Tarantino eben noch ein oder zwei Überraschungen für uns bereit. Eben wie zum Beispiel das Wahrheitsserum und
die 5-Punkte-Herz-Explosionstechnik.
Genau, ja. Also, ich meine, da verlässt der Film natürlich auch wieder die Realitätsebene und befindet sich eben wieder direkt bei Primay. Aber das zum Beispiel ist auch so schön choreografiert, wie sie da am Tisch umeinander rumwirbeln, dass ich irgendwie denke, cool. Mhm. Ich meine, ja, nochmal, also ich glaube, ich selber hätte auch gerne den Kung-Fu-Hauptdarsteller nochmal so richtig in Aktionen gesehen. Aber ich finde das so schön zurückgenommen und trotzdem so elegant gelöst. Diese finale Konfrontation und dass er eben Bill, so wie wir ihn kennengelernt haben in der Stunde vorher, aber eben auch über die Erzählungen und sagen wir mal den Namen, der halt über allem so rüberschwebt quasi, einen fast schon würdevollen Abgang geben.
Ja.
Auch sehr schön, also würdevoll im Sinne von, wie soll ich das formulieren? dass Bill fragt, wie er aussieht, ist sehr eitel.
Ja, klar.
Er steht auf, macht sich sein Jackett dazu und sieht eben aus, als würde er eben wirklich, sagen wir mal, erhobenen Hauptes halt irgendwie selbst entscheiden, wie viele Schritte er geht, bis er umfällt, weil das wissen wir ja. Und das ist tatsächlich sehr würdevoll, dass er ihm das gibt. Dann gibt er ihm noch die Musik dazu und all das. Aber wenn er dann eben einfach auf den Rasen fällt, wie ein nasser Sack, ist das eben also auch wiederum verdient. Es erinnert mich so ein bisschen an Buds Abgang.
Ja.
Also er ist ein alter Schleimbeutel und genauso stirbt er auch.
Ich freue mich darüber, dass er nicht erfährt, dass Bud sein Schwert, das er ihm geschenkt hat, seinem jüngeren Bruder, nicht versetzt hat. Dass er mit dem Wissen in den oder mit dem Glauben in den Tod geht, dass sein jüngerer Bruder das Wertvollste, das Bill ihm jemals geschenkt hat, für 250 Dollar an Pfadleier verhögert hat.
Ja, auf jeden Fall. Ich finde allerdings auch interessant, dass bei einem der vielen Abspänner alle nochmal in ihren tollsten Momenten irgendwie gezeigt werden. Und David Carradine liegt immer noch auf dem Rasen. Also auch das zeigt halt nochmal ziemlich deutlich, was der Film selber von Bill hält.
Mein Eindruck ist mittlerweile, jetzt mal so ein bisschen analytischeren Blick auf die Szenerie der Film ist, also das Ende des Films, der Schlussakt ist wirklich gespickt mit möglichen Fettnäpfchen, in die Tarantino hätte reintreten können. Irgendwie die Braut irgendwas sagen zu lassen, was ihre Figur, ihre Charakterzeichnung untergräbt. Bill irgendwas übermäßig Heroisches tun zu lassen oder vielleicht auch nur äußern zu lassen, was irgendwie entschuldigt hätte, was er ihr angetan hat und den anderen Menschen in seinem Umfeld, die er offenbar alle unter seiner Knute hat und über Jahre und Jahrzehnte psychisch manipuliert hat. Eben unter anderem auch die Braut, von der wir ausgehen müssen, allein nur durch die Zeit, die da genannt werden. Sie war mehrere Jahre im Koma. Wir wissen, dass ihre Ausbildung bei Palme mindestens 10 Jahre davor geschah. Also er muss sie quasi so als seit dem Teenageralter herangezogen haben zur Killerin, damit das irgendwie alles einen Sinn ergibt. Vorausgesetzt, Uma Thurman spielt wirklich eine Figur ihres echten Alters zum damaligen Zeitpunkt. Sonst ergibt das alles keinen Sinn. Und also es wäre ekelhaft gewesen, rückblickend mit einem analytischeren Auge draufblicken, wenn jetzt Bill irgendwas getan hätte, was seine Figur heroischer, würdevoller abgehen lässt, als sie es verdient hätte. Er hat die Möglichkeit, sich zu rechtfertigen. Genau, er darf seine gekränkte Eitelkeit rausputzen. Er darf nur mal sagen, wie sehr ihn Dinge gekränkt haben, dass er sich ungerecht behandelt fühlt. Alles schön und gut. Aber der Punkt bleibt, er muss sterben, er verdient den Tod, wie du so gerade so schön beschrieben hast. Das letztendliche Szenario, nämlich Bill stirbt, ist unausweichlich. So heißt dieser Film. Und der Film, nicht nur die Figuren, sondern auch Tarantino als Drehbuchautor, lässt keinerlei Zweifel daran, dass er sich darauf hinbewegt. Die Braut vergießt Tränen, die lacht, sie wird unsicher, sie vergießt selbst dadurch Tränen und lacht, als Bill schon längst tot ist. Aber nicht zu einem Zeitpunkt haben wir irgendeinen Zweifel daran, dass Beatrix Kiddo, die Braut, wie auch immer, zu dem Gedanken kommt, vielleicht hat er den Tod nicht verdient. Vielleicht gebe ich ihm eine zweite Chance. Und dafür bin ich sehr, sehr dankbar. Also neben allem anderen, was du auch gerade siehst, das, was der Film richtig macht, bin ich dankbar dafür, dass der Film das nicht, die Figur nicht eine Sekunde glauben lässt, auch Bill nicht glauben lässt und auch uns nicht den Hauch einer Chance gibt, selber diesen Gedanken zu fassen, dass das passieren konnte.
Ich finde es auch ganz toll, dass die Braut eben auch durchaus ein paar Tränchen für Bill vergießen darf, während er dann eben aufsteht und in seinen Tod wandelt. Aber eben, also, ich glaube, es tut ihr leid, dass das alles so laufen muss.
Ja.
Aber dass es so laufen muss, wird eben nicht bezweifelt oder in Frage gestellt. Und das ist eben auch durchaus gerechtfertigt im Rahmen des Films an sich. Ich meine, wir bewegen uns hier in einem Bereich, in dem die Leute sich links und rechts umbringen. Ja, also ich persönlich kenne niemanden, den ich den Tod wünsche, aber hier ist halt Killer ticken da halt offenkundig anders. Ne?
Ja. Der Flashback zur beinahe Ermordung durch diese Assassinen.
Ja.
Ist für mich immer wieder überraschend. Ich vergesse den gerne mal, dass der noch da ist.
Ich auch.
Karen Jedes Kim mal. Heißt, glaube ich, die.
Genau.
Ja, die Killerin.
Die hat auch eine von den Crazy 88 gespielt, glaube ich.
Ah, ja.
Ja,
glaube ich. Ich weiß nicht, ob es überhaupt adäquat ist, zu sagen, irgendwie sich darüber ein Urteil zu bilden im Sinne von, finde ich gut, finde ich weniger gut. Ich glaube, die Szene ist kurz genug, um nicht wirklich störend zu sein. Sie macht eben auch nochmal einen wichtigen Punkt und sie bietet eben auch Bill und der Braut die Möglichkeit für einen Schauplatzwechsel. Denn wenn wir zu den beiden zurückschneiden, dann sitzen sie eben schon auf der Terrasse. Sie hat sich offenbar von dem Wahrheitsserum, von dieser Injektion auch ein bisschen erholt und die Dynamik ist nochmal eine andere. Und deswegen bin ich da auch nicht böse drum.
Die Frage, die ich mir gestellt habe dabei, also abgesehen davon, ich finde die ja auch echt ganz, 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 ganz drollig, diese Szene. Mhm. Denke bei mir, es ist ehrlicherweise, also würden hier Karen und Beatrix sich kennen, dann hätte die Szene auch etwa aussehen können wie die mit Vernita Green im ersten Film. Aber so finde ich es eigentlich ganz sympathisch und so. Aber diesmal habe ich mich auch wirklich, ich habe mich wirklich gefragt, ob sich Bill bewusst die Hucke vollsäuft.
Ja.
Um vielleicht der Braut auch die Möglichkeit für ihre Rache zu geben. Wer weiß, wie es ausgegangen wäre, wenn er nüchtern gewesen wäre.
Ja, das ist tatsächlich auch wiederum etwas, was mir jetzt auch erstmal wiederholt mal aufgefallen ist, dass er eben auch immer diese Flasche mit sich rumträgt und sich nachgießt und so ein bisschen, also er torkelt nicht durch die Gegend, aber er wird redseliger, seine Gedanken, die er äußert, sind weniger smart, er wirkt einfach weniger kontrolliert.
Ja.
Er hat die Szene komplett in der Hand, er hat wirklich die absolute Kontrolle zu Beginn beim ersten Wiedersehen und es sippt mehr und mehr ab.
Ja.
Ich glaube, dieser Schlusskampf, der kaum diesen Namen verdient, weil er dermaßen kurz ist, ist so ein letzter Moment des Aufbäumens, aber im Grunde auch ganz schnell gefolgt von der Erkenntnis, okay, spätestens nachdem sie ihm da die Finger in die Brust drückt, okay, das war's, mein Schicksal ist quasi besiegelt, wenn er es nicht schon vorher wusste. Ich finde es auch super, ich muss sagen, das ist unglaublich pointiert, das so enden zu lassen mit diesem toll choreografierten, aber vielleicht, ich habe die Zeit nicht genommen, 10, 15 Sekunden dauernden Schwertkampf ist toll.
Ja.
Ist toll tatsächlich. Weil wir haben ja auch actionseitig alles gesehen. Wir hatten Vivica A. Fox gegen Uma Thurman. Sah ziemlich cool. Also wie gesagt, ich fand die Choreografie okay, aber es war eine gute Action-Szene. Wir hatten jede Menge Action-Highlights. Wie heißt das, Teehaus?
Ja, ich hab's vergessen.
Ich hab's, glaube ich, falsch bezeichnet in unserem ersten Gespräch. Und ich wollte es nicht nochmal falsch bezeichnen. Aber der Kampf gegen die Crazy 88 und dann haben wir eben noch den Kampf gegen L. Driver, der auch fantastisch ist. Das kann man einfach nicht mehr toppen.
Ja.
Und das ist auch Tarantino, glaube ich, smart genug, um zu wissen, okay, dem kann nichts mehr folgen. Wir haben die actionreichen Höhepunkte sind geschehen. Die kann ich jetzt ad acta legen. Jetzt kommt ab der emotionale Höhepunkt und das ist die Note, auf der ich diesen Film beenden will.
Ja.
Und das ist schon ziemlich, ziemlich gut. Und ich freue mich, dass danach auch gar nicht mehr so viel folgt, außer eben dieses fast wortlose Beisammensein zwischen Uma Thurman und ihrer Tochter, also der Braut und ihrer Tochter. Das hat es auch gebraucht, finde ich gut, aber mehr braucht es auch nicht.
Korrekt, ja, aber auch das ist tatsächlich ein ganz guter Punkt. Ich finde, also sagen wir mal, einfach nur mit dem Tod von Bill zu schließen, wäre mir auch zu schnell gewesen tatsächlich. Und sagen wir mal, den beiden, also Beatrix und Bibi, die Möglichkeit zu geben, einfach auch nochmal als Mutter und Tochter da quasi eben so ein paar Minuten zumindest zu haben, während die schöne Musik spielt, das entlässt mich auch aus dem Film. Und dann eben, sagen wir mal, dem ganzen Cast nochmal im Prinzip so eine Bühne zu bieten, ist auch hochsympathisch von Tarantino und all das. Also der Film entlässt einen nicht leichtfertig.
Ja.
Ne? Und ich weiß, wir hatten, glaube ich, auch irgendwann mal drüber gesprochen, dass eben, sagen wir mal, die 3, 4, 5 Enden vom Herrn der Ringe durchaus für ein bisschen hochgezogene Augenbrauen gesorgt haben. Aber hier ist es eben einfach verdient und es ist einfach auch sehr angenehm, nach so einer Tour de Force eben aus dem Film halt entlassen zu werden mit so einem mit einem guten Gefühl und auch mit einem alles ist in Ordnung Gefühl. So heißt es ja auch in diesem Satz mit der Löwin, den ich gar nicht so schön finde. Aber trotzdem ist es, ich verstehe es halt schon. Ne?
Und klar, es entspricht auch mehr dem Kino, dass dieser Film eben wieder und wieder referenziert.
Also
entspricht dem Modus operandi der meisten Italo-Western, möchte ich sagen, oder Kung-Fu-Filme oder überhaupt Action-Flicks aus den 60er, 70ern, dass eben nach dem Finalkampf ist dann auch wirklich Schluss. Also oft haben wir auch einfach nur einen Freeze-Frame wieder, der Gegner am Boden liegt und Schnitt zu den Endcredits. Und ja. Ganz so hart ist Tarantino nicht und seine Endcredits dauern auch sehr viel länger als die der meisten Filme, die er hier referenziert oder Filmgenres. Aber ja, sei es drum. Es ist sehr, sehr auf den Punkt. Ich finde es unglaublich gelungen. Ich finde es auch, dieses Detail hat mir unglaublich gut gefallen, als Beatrix Bibi da aus Bills Villa trägt, dass noch jemand die Auto vorfährt. Ja, was ja eben nochmal das referenziert, wie prunkvoll und wenig gangsterhaft Bill lebt, was du vorhin angesprochen hast. Es ist im Grunde so, als würde man bei einem Fünf-Sterne-Hotel ankommen. So eine Hacienda, so eine wirklich so eine Tip-Top-Ferienanlage, möchte ich sagen.
Ja, total, ja. Das ist so wie Club Robinson. Was mir gerade erst in dem Moment aufgefallen ist, ist, dass wir erfahren ja nie den vollen Namen der Tochter, nur Bibi, für vermutlich Beatrix und Bill.
Ja. Ja,
aber das ist mir nie vorher durch den Kopf gegangen.
Oder BB Gun. Obwohl geschossen wird ja nicht viel.
Wirklich. Nee, wohl war ja.
Ja, gutes Ding. Wie gesagt, also ich tue mich schwer damit, tatsächlich jetzt rückblickend zu sagen, mir gefällt der zweite besser, weil tatsächlich vom Unterhaltungswert sind sie für mich gleich auf ungefähr. Aber ja, es ist schon, es bietet ein bisschen mehr, in das man so gedanklich seine Zähne schlagen kann. Tatsächlich auch im Gespräch habe ich das Gefühl,
der zweite. Also ich möchte dem stimme ich zu. Also spätestens nachdem wir uns drüber unterhalten haben, mochte ich den ersten, glaube ich, auch gerade mal ein bisschen mehr. Und er hat seine Berechtigung und ich finde ihn auch gut. Und es ist vermutlich genau das, was man irgendwie nach der doch relativ langen Abwesenheit von Tarantino damals erwartet hat. War alles schön, alles gut. Aber mir persönlich gefallen Filme der Art des zweiten deutlich mehr. Hm. Und das ist ja auch, sagen wir mal, wenn man sich mal anguckt, was wir hier gerade so in den Bonus-Episoden so besprechen, andere epische Themen, sagen wir mal, doch eine Art Kino, auf die ich eher einsteigen möchte auch. Mhm. Mehr darauf einlasse, weil es mir auch mehr zum drüber nachdenken gibt.
Sehr schön. Ich genieße die Bonusfolge immer sehr und ich bin Menschen dankbar dafür, die uns fördern mit ein paar Penunzen im Monat. Euch da draußen, die das hier ermöglichen. Dankeschön.
Ja, vielen lieben Dank auch von meiner Seite.
Nächste Woche ein bisschen weniger wieder gehaltvoll, aber ich finde beide sehr gelungene Streifen, zumindest in dem Sinne, dass ich glaube, unser Gespräch dazu wird hervorragend werden, wie immer eigentlich. Denn zu dem einen Film habe ich starke Gefühle,
ja,
auf so vielen Ebenen und den anderen mag ich einfach richtig gerne.
Okay, cool.
Aber ich tease mal den an, der als erstes in der Chronologie kommt, der Ereignisse, und den ich auch vorgeschlagen hatte, und dann nennst du den Film über dessen Nennung wir eigentlich auf den ersten erst kamen. Und zwar reden wir über Gary Shermans Dead and Buried, der mittlerweile quasi so eine Evaluierung in den letzten Jahren erlebt hat, glaube ich, jetzt auch mittlerweile in schönem, schönsten HD-Format im deutschsprachigen Raum verfügbar ist. Toto begraben nach einem Drehbuch von Dan O'Bannon unter anderem, den ich einfach sehr, sehr mag. Mhm. Ein sehr angenehmer Wohlfühl-Horrorschocker und ich freue mich sehr drauf, mit dir darüber zu reden. Und dann reden wir doch über ein zweites Werk von Gary Sherman.
Ja, genau, wir bleiben bei Gary, nicht der Katze von SpongeBob, wobei ich die auch sehr mag. Wir reden nämlich... Könnt ja fast sagen, dass wir eine Reihe abschließen, was natürlich überhaupt nicht stimmt. Aber trotzdem, wir reden über Poltergeist 3 aus dem Jahre 88, in dem, wenn ich mich recht entsinne, eigentlich nur Heather O'Rourke und Zelda Rubinstein tatsächlich aus den anderen Teilen dabei sind. Ansonsten noch Tom Skerritt, Lara Flynn Boyle, schon wieder Twin Peaks, meine Güte, was ist denn heute los? Und Nancy Allen, die wir gerade letztens hatten bei unserer zweiten Besprechung von Robocop, was auch der Grund ist, warum wir drauf gekommen sind.
Sehr schön. Finde ich ganz hervorragend tatsächlich. Der Film, auf dem mutmaßlich ein Fluch lag, ich weiß nicht, das können wir gerne ausklammern, das Thema.
Ich glaube auch.
Ist geschmacklos. Danke dir. Danke euch.
Danke dir auch und danke allen da draußen.
Bye, bye.
Bye, bye.
Ich habe es für meine Tochter getan.
Jeder Feind, den sie tötete.
Sie musste leiden bis zu ihrem letzten Atemzug.
Führte sie an diesen Punkt.
Wir sollten noch eine offene Rechnung begleichen.
Baby, das ist kein Scherz.